Herzlich willkommen zu Lambert Klamra Jazz, die 34. Folge mit einem modernen Klang. Starten wir in den MONTAG. Das Wochenende sagt Ade. Wir zeichnen auf in die neue Woche hinein. Ich begrüße auf der anderen Seite in Köln live aus dem, welchem Hotel bist du da? Wie heißt das da?
Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Wann immer Sie das hören, es ist das Plaza Premium.
Das Plaza Premium. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch.
Ich grüße Sie auch und ich grüße auch Sie an den Empfangsgeräten. Hello und Alaaf.
Ich glaube, wir müssen heute dem großen Wunsch der Impros nachkommen und einfach mal eine ganz monothematische Folge machen. Was hältst du denn davon?
Absolut abgemacht. Ich würde dich noch bitten, einmal auf die Folge 134 einzugehen.
Ja,
ja, du hast den modernen Klang schon angespielt. Bezog sich der auf unsere Folgennummer?
Ja.
Genau, die 1, 3, 4. Wunderschön, sehr, sehr gut. Danke, das reicht mir auch schon. Du wolltest heute reden über Hardbop, ist das richtig?
Hardbop.
Weil wir haben es jetzt auch schon zweimal angeteasert in den vergangenen Folgen, weil wir uns so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen um uns selbst oszilliert sind, so abzustecken, was denn jetzt genau Hardbop ist. Der strenge Hardbop oder der weite Hardbop? Bist du da weitergekommen?
Ja, also ich habe das Gefühl, Hardbop ist eigentlich alles, was mir wichtig ist. Also man hat auch so das Gefühl, dass alles, was man gut findet, irgendwie eigentlich aus dem Hardbop entspringt, oder? Also da, wo man so angefixt wurde mit Jazz irgendwie in seiner Jugend und so, das sind doch eigentlich diese Alben. Und ich würde ja auch sagen, das geht eigentlich bis in die 60s hinein. Also viele wichtige Alben sind sogar nachweislich aus den 60er Jahren. Ja. Aber eigentlich beginnt ja der Hardbop so nach dem Bebop Anfang der 50er Jahre. Und in diesen beiden Jahrzehnten sind ja eigentlich alle Alben entstanden, wo man sagen würde, ja, genau, okay, also deswegen sitzen wir jetzt hier und reden die ganze Zeit drüber, oder?
Genau, ist
also
so ein bisschen das Golden Age.
Ja.
Und das Golden Age des Jazzes, bevor der Jazz quasi, ich sag mal, für der Purist würde sagen, so verwässert wurde durch den Free Jazz, durch die Fusion-Musik, ne?
Und ja, wobei der Free Jazz ja, also der Hardbop ist ja vielleicht sogar ein bisschen mitverantwortlich für den
ja,
Free Jazz.
Es ist, genau, da müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Es ist ja auch alles so halbwegs gleichzeitig jetzt im Nachhinein. Also das sind teilweise so, da verschieben sich Strömungen einfach nur so um 5 Jahre. Und es gibt natürlich, das sage ich auch immer wieder hier, natürlich, wenn der Bebop kommt, gibt es immer noch Swing-Musik.
Genau.
Auch lange. Und auch wenn der Cool-Jazz kommt, gibt es noch Bebop. Und auch wenn der Hardbop da ist, gibt es schon Free-Jazz.
Genau.
So, und das, also deswegen, das passiert eigentlich alles gleichzeitig. Nur der Hardbop, das ist, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Das ist das Golden Age des Jazzes. Und der Hardbop ist auch die Zeit, wo die Aufnahmen schon so richtig, richtig gut klingen. Da würde ich mal so sagen, wirklich ab Mitte der 50er geht das los, dass so diese Langspielplatten, die Vinyls, wirklich toll klingen.
Genau. Da gibt es dann auch mal Formatänderungen, ne, in der Produktion auf 30 Zentimeter, von 25 auf 30 und so. Blue Note ist dann nochmal umgeschwungen. Ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Wollte ich auch gar nicht so drauf eingehen.
Ja.
Aber man merkt, dass es auf jeden Fall das Album deutlich wichtiger wird. Man sucht nach Formaten, die halt so ein bisschen länger die Möglichkeit haben, Künstler darzustellen.
Genau. Also das hatten wir ja schon mal in der Cool-Jazz-Folge angesprochen, dass ja Birth of the Cool von Miles Davis und dem Birth of the Cool Orchester, oder wie er das damals nannte, das ist ja eine Platte, glaube ich, die 57 rausgekommen ist oder sowas, aber ja schon Jahre vorher als so 2 10-Inch oder so veröffentlicht wurde.
Ja.
Und dann quasi nochmal so als Compilation nochmal veröffentlicht wurde. Und das ist ein Schicksal, was ja viele aufgenommene Musik teilt, dass sehr viele Sachen, die noch anfangen und vor den 50ern passiert sind, sei es alles von Charlie Parker aus den 40ern, sei es noch früher zurück Duke Ellington, sei es Louis Armstrong. Wenn wir das heute auf Vinyl, also auf LP oder auf CD kaufen oder sowas, ist das in der Zeit nicht in dem Format erschienen, sondern das ist meistens als kleine Single rausgekommen. Das hieß nämlich zum Beispiel auch für die Musiker, die Stücke dürften nicht so lang sein.
Genau.
Weil irgendwie, weiß keine 3 Minuten oder sowas. Das heißt, man spricht sich auch ab, wer spielt das erste Solo, schnelles Solo, 1, 2 Chorusse, zack, raus. Intro, Outro, das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie die Musik live geklungen hat in der Zeit. Und dann kommt die 10-Inch, So die, ja, was so wir heute gerne mal als EP auch haben als Format. Und dann endlich in Mitte der 50er etabliert sich die LP so langsam. Also etablieren ist vielleicht auch noch zu früh, aber sie ist dann da. Und das heißt, es ist für die Musiker eine irre Befreiung. Wir können plötzlich auch mal einen langen Track aufnehmen.
Ja, da muss man natürlich auch zur Entschuldigung des vorangegangenen Bebops sagen, dass der Bebop einfach lange nicht so gut dokumentiert ist, genau, wie der Hardbop.
Absolut, genau.
Ja. Und deswegen macht es der natürlich uns also so ein bisschen leichter, ihn lieb zu haben.
Der
also,
Hardbop.
Der Hardbop, weil es einfach viel, viel mehr zu hören gibt.
Ja. Genau. Da steht quasi der Jazz voll im Saft im Hardbop-Age. Ja. Ne? Wir haben diese tollen Aufnahmen, wo die Musiker nicht durch Limitierung irgendwie ihre Musik verkürzen müssen oder irgendwie besonders arrangieren. Und wir haben diesen tollen Klang und wir haben halt noch diesen wirklich für den Jazzpuristen reineren Jazz, der noch nicht so irgendwie verwässert ist, vielleicht auch durch digitale Aufnahmetechnik, moderne Instrumente
und ja, so. Aber die Technik macht es schon auch möglich, die Aufnahmen zu verbessern, also oder beziehungsweise auch etwas flexibler damit umzugehen. Wir haben 54 eigentlich die erste Bedroom Production von Rudi von Gelder, nämlich mit Cannonball Adderley.
Von 54, das weiß ich nicht.
Ja, ich sag's dir gleich. Und zwar ist es die Something Else.
Nein, die ist auf gar keinen Fall von 54. Die ist, also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie von 58 ist.
Das ist ja. Was auf jeden Fall wahr sein wird, ist ja, dass es ein Album ist, was komplett im Wohnzimmer aufgenommen wurde.
Genau.
So, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Genau. Und zum anderen ist es möglich, auch so einzelne Takes mal so rauszuschneiden auf einmal. Das bei Kenny Drew in Blue Train wird das zum Beispiel gemacht. Da hat man dann auf einmal die Möglichkeit zu sagen, ach ne Moment, das Solo im Take 8 fand ich besser. Zack, wird's in die Aufnahme reingeschnitten. Es ist möglich, durch die Produktion mit Tape, die sich dann in den Anfang der 50ern etabliert, obwohl es sie schon seit den 30er Jahren gibt, Takes rein und rauszuschneiden. Mhm. Und das wird auch dann, es ist auch tatsächlich relativ schnell gängige Praxis wohl. Also Monk ist wohl der Erste, der das macht und dann machen es eigentlich alle nach. So geht relativ schnell. Also nicht alle, aber es kommt auf jeden Fall vor.
Ja, wir hatten doch auch in der Cool Jazz Folge von Lenny Tristano schon so ein Beispiel von so einer frühen Overdub-Produktion.
Richtig, genau.
Ja. Also das heißt, da wird schon langsam so ein bisschen experimentiert. Gleichzeitig gibt es ja auch schon so Pierre Schäfer und sowas, die Musik konkret in Europa, ne? Also das heißt, wir sind in so einer Zeitalter, wo.
Aber da ist das dann Teil der Komposition.
Genau, auch, so, ne? Also frühes Sampling könnte man jetzt mal so ganz, ganz grob sagen. Da geht das dann so ein bisschen los. Aber du hast jetzt gerade schon Rudi von Gelder gesagt.
Ja.
Wer ist das denn? Das finde ich ja sehr interessant. Das ist ja für mich so ein bisschen der Steve Albini des Jazz, kann man das sagen?
Ja, Engineer eigentlich. Ein Engineer, der großen Wert darauf legt, dass er nicht an Blue Note gekoppelt war und eigentlich ein Freier frei gewesen ist. Aber trotzdem wird er immer mit Blue Note assoziiert, weil sehr viele Alben von ihm dort aufgenommen wurden. Ne?
Mhm. Rudi von Gelder, so ein Typ, der auch eigentlich, der war nicht jetzt ausgebildeter Tontechniker, es war eher so ein Hobby erstmal und der hat sich bei, glaube ich, auch im Elternhaus so ein kleines Studio in Keller oder in die Garage gebaut in New Jersey und da kamen dann immer die ganzen Jazzer vorbeigefahren und der hat sehr viele Aufnahmen für Blue Note gemacht, erstmal halt in seinem Home-Studio und dann später hat er auch ein eigenes Studio und der hat vor allen Dingen halt sehr viel aufgenommen für das Label Blue Note von Alfred Lion und Francis Wolff, unsere beiden deutschen Auswanderer, die wir
Berliner, ne?
Ja, Berliner, die wir schon kennen aus unserer Weimarer Republik-Folge, wie sie da gestartet sind. Mittlerweile sind die in New York angekommen und haben ein eigenes Jazz-Label, haben wohl wahnsinnig schlecht Englisch gesprochen, wird kolportiert.
Ja, wird öfter so zitiert, dass so die Musiker sich darüber lustig machen, It Must Swing und so.
Ja.
Das war auch in dem Buch, was ich dazu jetzt gelesen habe, es wird immer wieder darauf Bezug genommen, wie schlecht die halt gesprochen haben, wohl mit einem starken Berliner Akzent.
Ja, und dann haben die quasi immer ihre ganzen Lieblingsmusiker mit dem Auto nach New Jersey gekarrt und da diese Aufnahme gemacht.
Ja.
Rudi van Gelder ist halt ein Name, den man wahnsinnig oft liest, weil es, glaube ich, Ende der 90er so eine Bewegung gab, alte Blue Note-Alben nochmal neu zu mastern.
Genau, und da steht dann immer sein Name drauf.
Rudi van Gelder Edition.
Die Rudi von Gelder Edition, aber es ist ursprünglich nicht so, ne? Das haben die später drauf gemacht, um den so ein bisschen abzukulten.
Ich glaube, er hat das sogar noch selber beaufsichtigt. Also der hat, hat er noch gelebt. Der ist 2016 erst gestorben. Rudi von Gelder.
Genau, der ist spät gestorben und hat, glaube ich, aber bis zu seinem Tod gesagt, nee, also er war jetzt nicht an das Label gekoppelt, er war ganz frei. Ja, das war ihm schon irgendwie wichtig. Aber andererseits, das hat er dann gerne mitgenommen, so dass der nochmal seinen Namen überall auf diesen Blue Note Reissues draufsteht, ja.
Ja. Genau, und hat dann wirklich so bis in die 60er noch super viel aufgenommen.
Okay, mit welcher Stimmung starten wir denn in den Hardbop? Der Bebop ist eine kapriziöse und eine neurotisch-rhapsodische Sequenz von Effekten um ihrer selbst willen und kommt als musikalische Ausdrucksform komplettem Unsinn gefährlich nahe, schreibt der Herald Tribune Anfang der 50er Jahre. Und es ist tatsächlich so, dass man so das Gefühl hat, es gibt so eine gewisse Müdigkeit des Publikums, was dieses, also es ist so ein bisschen abstraktionsmüde in Bezug auf den Bebop. Nicht nur unter den Leuten, die Jazz gerne hören, aber auch unter den Musikern, die den Bebop mit vorangetrieben haben, wahrscheinlich auch aus so Gründen der Entwicklung der gleichzeitig sich entwickelnden Popkultur, wo wir ja sowas wie Rhythm and Blues in den 40ern schon haben, Rock'n'Roll dann in den 50ern und Country ja sowieso irgendwie die ganze Zeit mitläuft, was sich so ein bisschen mehr ans Publikum eigentlich wendet. So.
Ja.
Das ist so etwas, was das bleibt im Jazz nicht unbemerkt, weil ja auch die, naja, die Absätze so ein bisschen zurückgehen langsam. Mhm. So. Also man merkt auf jeden Fall, die Konkurrenz auf dem Popmarkt wird auf jeden Fall deutlich größer. So.
Genau.
Und da sucht der Jazz nach, naja, schon nach Wegen, da auch ein bisschen mitzuhalten.
Ja, das ist so ein bisschen so, dass quasi der Bebop, also Charlie Parker, Dizzy Gillespie, sehr schnelles Spiel, so eine Art, ja, keine Ahnung, so eine Art Punk im Jazz. Das ist ja so eine Gegenbewegung eigentlich auf den, so diesen Big Band Swing im Jazz selber und gleichzeitig noch so Musical-Songs und sowas, Frank Sinatra, sag ich mal, sowas hat man in den 40er Jahren gehört. Dann haben wir auch schon hinlängst beschrieben, folgt auf den Bebop so ein bisschen der Cool Jazz, der das wieder so ein bisschen kommerzieller macht, sehr weiß ist auch, sehr und sehr viel in eher an der West Coast aufgenommen wird. Deswegen sagt man auch gerne mal West Coast Jazz, Chet Baker und so, super erfolgreich in der Zeit. Ja. So, und gleichzeitig sind wir jetzt in den 50er Jahren, Mitte der 50er, sagen wir, wieder in New York. Jazz ist quasi nicht mehr die hipste Musik. Das Big Band Age ist wirklich vorbei. Also auch, auch Leute wie Duke Ellington, Count Basie haben es eigentlich wirklich schwer, ihre Bands zusammenzuhalten.
Ja.
Frank Sinatra, das ist schon so eher onkelige Musik auch in der Zeit. Also es ist nicht mehr so frech wie in den 40ern oder so. Und auch dieser Cool Jazz ist dann auch eher eine etwas erwachsenere Musik. Klar, das hören schon noch junge Leute. Also, also der Altersdurchschnitt im Publikum ist wahrscheinlich deutlich niedriger als heute. Aber trotzdem ist das dann schon ein bisschen erwachsener als wirklich diese Swing-Band, wo die Leute wirklich zum Tanzen hin sind, ne? In den 30ern oder noch in den 40ern.
Ja, da kam das so dem Techno gleich.
Ja, ja, genau. Das war wirklich, so, ne? Genau. Also eigentlich kann man wirklich sagen, wenn Swing sowas wie Disco-Musik ist, dann ist Bebop sowas wie Punk, dann ist Cool Jazz schon wieder sowas wie so Singer-Songwriter oder irgendwas, was so ein bisschen, was so ein bisschen braver ist. So. Und jetzt haben wir Mitte der 50er, so eine Szene in New York, die Bebop geprägt ist, spielerisch. Ganz ehrlich, also Bebop ist wirklich, das ist eine Revolution, das lässt sich nicht zurückdrehen, was da passiert ist, was das mit der Musik gemacht hat. Wir haben eine Szene, absolut überwiegend schwarze Musiker. Also mit wenigen Ausnahmen, während der Cool Jazz, ist im Cool Jazz genau andersrum ist.
Ja, das aber durch den Umzug nach L.A. ist Cool Jazz eigentlich so, ist es tatsächlich so, dass da fast keine schwarzen Musiker zu finden sind, ne?
Genau.
Und in New York entwickelt sich dann ja der Hardbop vor allem und da ist es auch am Anfang auf jeden Fall so, dass da auch erstmal keine weißen Musiker zu finden sind. Da teilt es sich nochmal auf, wo man vorher schon gedacht hat, Mensch, da gäbe es eigentlich eher so auf einen aufeinander zu bewegen. Und es dividiert sich dann nochmal so ein bisschen.
Wir sind da tatsächlich schon in der Zeit, wo jetzt einfach von der Race Segregation in den USA es nicht mehr so massiv ein Politikum ist, ethnisch gemischte Ensembles zu haben. Was halt wirklich in den 30ern noch wirklich fast unmöglich ist. Das ändert sich so ein bisschen, gerade mit Benny Goodman, der dann so eine gemischte Combo hat mit einerseits Gene Krupa, aber auch Teddy Wilson.
Teddy Wilson, genau.
Und Lionel Hampton. Und genau, aber trotzdem ist es genau, wir haben es da mit einer schwarzen Musikszene in New York zu tun. Ja, und wie steigt man da jetzt ein? Miles Davis vielleicht?
Ja, obwohl Miles Davis,
denkt, was hat denn der mit Hardbop zu tun?
Naja, wird da später eingeordnet. Erstmal erfindet er ja den Cool Jazz.
Ja.
Dort sind ja auch sehr viele weiße und schwarze Musiker.
Also er möchte zumindest, dass er das erfunden hat. Genau.
Er möchte das.
Ja.
Aber genau, da ist es ja noch so, dass dann irgendwie, da spielen ja Lee Konitz und Jerry Mulligan.
Jerry Mulligan und natürlich Gil Evans, sein späterer Kollaborateur. Aber da sieht man schon, okay, das ist genau diese weiße Szene, die da nach L.A. geht.
Ja.
Und trotzdem hat Miles Davis ja hat mit Charlie Parker gespielt vorher und der hatte auch diese Verbindung zu diesen ganzen Musikern aus dieser Szene. Max ja. Roach, diese ganzen Bebop-Musiker, mit genau. denen er jetzt Aufnahmen macht.
Ja, diese Musiker merken so ein bisschen, also die sind groß geworden ja tatsächlich mit sehr viel Blues-Musik auch. Das ist so ein bisschen die Musik, die großes Identifikationspotenzial für schwarze Musiker bietet. Und man merkt so ein bisschen, dass das medial so ein bisschen verrucht wirkt, also oder so beschrieben wird, als wäre der Blues jetzt nicht mehr ganz so cool oder und da denken diese Musiker drüber nach, wie sie denn dem Blues ein Update verschaffen könnten. Und das ist eigentlich auch Teil der Aufgabe von Hardbop. Also auch den Blues wieder so ein bisschen cooler zu machen, weil er drohte so ein bisschen als verstaubt dazustehen. Außerdem fingen auch Weiße und Nicht-Amerikaner an, Blues zu spielen. Mhm. Und zur Abgrenzung brauchte man da so ein bisschen was Neues. Und schwarze Musiker wollten dem Blues als Anker schwarze amerikanischer Musiktradition im Jazz wieder, ja, eine größere Rolle zu schreiben, denn der Blues fußt ja tatsächlich auf rein schwarzer Musiktradition, während der Jazz von Anfang an unterschiedliche, sagen wir mal, ethnomusikalische Einflüsse hat. Mhm. Und Blues hat also für schwarze Musiker dieser Zeit eigentlich ein noch höheres Identifikationspotenzial als Jazz. Daher sahen viele Jazzmusiker der Entwicklung einer allgemeinen Abwertung von vermeintlich verstaubter Bluesmusik mit Schrecken entgegen und denken auch in der Gestaltung nun dieser Themen, die einfacher werden sollen, aber auch darüber nach, wie man den Blues wieder mehr einbinden kann mhm. in die Jazzmusik.
Ja, ich habe mir das auch so ein bisschen so erklärt. Das ist ja genau das, was du sagst, dass quasi es gibt in den 50ern plötzlich ein anderes Selbstbewusstsein auch mit Bluesmusik oder dem Blueserbe. Das heißt, wir haben sowas wie Rhythm and Blues, wie frühen Rock'n'Roll. Bei Mitte der 50er ist es ja immer so ein bisschen die Frage, weil der Jazz sich ja auch immer sehr bezieht auf die Musik, die sonst so around ist. Ne? Also dass in den 30ern und 40er Jahren viele Jazz-Ensembles sogenannte Standards aus dem Great American Songbook spielen, liegt ja daran, dass da einfach die populärste Musikform das Musical war. Deswegen überall Musical around. Jetzt Mitte der 50er, wenn wir das Radio einschalten, hören wir tatsächlich schon Ray Charles zum Beispiel.
Genau.
Oder ja. Fats Domino. Ja. Oder Mahalia Jackson. Oder ja. ich glaube auch Little Richard oder so. Die fangen alle wirklich in Mitte der 50er an, ihre Platten zu machen. Und dann ist auch Elvis nicht mehr weit. Und genau. das, was vorher noch so als Race-Musik so ein bisschen gebrandmarkt war, wird jetzt auch wirklich breit von einem weißen, jungen Publikum gehört.
Ja.
Also was ich damit sagen will, das heißt natürlich auch, die Jazzmusiker haben jetzt als Einfluss auch diese Rhythm and Blues-Musik,
ja.
die irgendwie in ihre Musik reinfließt.
Und die vor allem Backbeat geprägt
genau.
ist, ne? muss man auch sagen. Also, und da haben wir auch ein zentrales Kennzeichen des Hardbops, dass sich Hardbop ja tatsächlich in diese Richtung auf zumindest öffnet. Also es ist nicht so, dass auf einmal gänzlich verschwunden wäre. Aber im Hardbop ist es durchaus möglich, auch Rhythmus anders zu verstehen. Und das ist natürlich deutlich geprägt von genau dem Rhythm Blues, dem Rock'n'Roll der Zeit und irgendwie auch dem, ich weiß nicht, ich denke immer, Country hat das ja auch mit vorangetrieben, oder?
Das ist so eine Verbindung, die ich ganz schwer nachvollziehen kann. Also da bin ich leider, also kenne ich mich wirklich zu schlecht aus. Es gibt ja sowas in den 40ern ja mal sowas wie so Texas Swing. Da ja. gibt es ja mal im Country so eine Strömung von Bands, die so bisschen so Big Band-artige Voicings und Phrasierungen benutzen, aber so mit Fiddeln gespielt.
Ah ja.
Aber das fällt mir sehr schwer da, der Country und Jazz scheinen wirklich zwei recht separierte Strömungen gewesen zu sein lange Zeit. Ich weiß es aber nicht genau. Charlie Haden kommt ja aus dem Country.
Richtig, ja.
Ja.
Naja, nur.
Und auch Gary Burton hat übrigens seine Karriere gestartet als Session-Vibraphonist in Nashville. Bevor er dann nach New York zu Jazz gegangen ist.
Naja, Country ist nur ja Musik, die zu der Zeit auch durchaus im Radio läuft.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, und das wird ja jetzt nicht unbeobachtet gewesen
sein. Nee, nein, nein.
Ja.
Also ich glaube auch der Einfluss des Countrys, den findet man auch dann eher nochmal so in diesem Southern Jazz, so alles was so post New Orleans ist. Also dass jemand wie Louis Armstrong zum Beispiel, das sind teilweise dieselben Songs, die der singt, die auch Country-Sänger singen, weil das so ein bisschen so Südstaaten-Folklore ist.
Ja, also wir haben einen anderen Bezug auf Rhythmen, tatsächlich so etwas härtere Rhythmen. Ja. Das Schlagzeug wird lauter auch, hast du mal gesagt. Das kann gut sein. Ja. Dann haben wir so am Blues orientiert, am Gospel orientiert, so einen Bezug auf schwarze Musiktradition, R&B.
Mhm.
Neue Rhythmen, nicht mehr ganz so schnell auch. Ne?
Also genau. Das Tempo muss irgendwie wieder raus im Hardbop, ne?
Das Tempo muss raus, genau. Ja. Dadurch natürlich auch deutlich zugänglicher.
Ja.
Und dadurch entstehen halt Themen, die wir dann alle kennen. Was ist mit mir hier? hat jeder wohl schon mal gehört. Oder erst in den 60ern kommt dann, glaube ich, der größte Hit im Hard Bop. Schon mal gehört.
Ja.
Alles sehr blueslickig orientiert, aber nachvollziehbar. So, dass man es irgendwie, wenn man es das erste Mal gehört hat, gleich irgendwie hat man einen kleinen Ohrwurm. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal auf dem Flohmarkt diese Platte von Bobby Timmons. Mhm. This is Bobby Timmons heißt die, glaube ich, ne? Gehört. Also, und war total verzaubert von diesen Licks und hatte die total oft im Ohr. Und es scheint mir ja nicht so als einziger gegangen zu sein. Es gibt dann ja dieses. Wie geht das denn nochmal? Da, da, da. Das ist so ein Intro von der Platte, die dann irgendwie Freundeskreis ja auch
gesagt hat. Ah, ja. Genau, this here is Bobby Timmons, ist es.
Ja.
Genau. Das erste, was du gespielt hast, ist Moanin', oder?
Ja.
Genau. Und das zweite ist der Song for My Father von Horace Silver. Und da sind wir jetzt ja schon absolut im zentralen Hardbop-Personal, wo wir vielleicht mal hin können. Vielleicht mal zu Art Blakey.
Ja.
Weil das ist eine Band, an der man sehr gut verstehen kann, was Hardbop ist. Art Blakey ist ein bisschen älter schon. Also der ist, glaube ich, Jahrgang 19. Ja, Jahrgang 19. Also das heißt, der ist Anfang der 50er schon über 30. Also ist jetzt kein Young Cat. Also der kommt auch eher aus der Bebop-Szene. Das heißt, der hat auch schon mit Charlie Parker gespielt. Spielt auch auf vielen frühen Miles Davis-Platten. Stimmt, und du hast mal vor langer Zeit diese schöne Geschichte erzählt, dass der ja eigentlich Pianist war.
Ach ja, stimmt,
In seiner Band. Und dann wurde er aber von Errol Garner abgelöst.
Ja, ja, vom Clubbesitzer mit einer Pistole bedroht, damit Errol Garner spielen kann.
Ja,
ja.
Genau.
Und seitdem ist er Schlagzeuger, richtig, ja.
Genau, und Art Blakey gründet dann eine Band, die, über 40 Platten aufgenommen hat. Und die nennen sich die Jazz Messengers.
Die Jazz Messengers zeichnet sich durch einen großen Wechsel im Personal ja auch aus. Und Art Blakey, der hat schon, als er selber so 30 Jahre alt gewesen ist, gesagt, nee, ich muss immer mit den jungen Leuten spielen.
Ja.
Ja, damit ich am Zahn der Zeit bleibe. So.
Genau.
Also er durfte altern, seine Band nicht so richtig.
Ja, ist so ein bisschen, bisschen vergleichbar wie mit Miles Davis, der natürlich auch immer junge Leute hatte. Nur bei Art Blakey ist es so, dass der eher dann immer so ein bisschen sein Style mit jungen Leuten gemacht hat und auch tatsächlich die Band sich nicht, also der Bandname gleich blieb. Und zwar die Jazz Messengers.
Genau.
Und die Jazz Messengers sind so ein bisschen für mich so der Brot und Butter des Hardbop. Also du hast ja sowas wie Moanin' gerade schon angespielt. Da gibt es wirklich viel Repertoire, was so bei den Jazz Messengers durchläuft, weil die auch natürlich immer wechselnde Komponisten hatten. Also zentral ist Art Blakey als ein lauter Drummer. Für die Zeit hochvirtuos. Und starke Einflüsse halt, was wir gesagt haben, ist es nicht nur quasi dieser reine Ching-Chick-Ching-Swing, sondern Art Blakey war in Afrika auf Reisen, nachdem er bei Billy Eckstart rausgeflogen ist. Große Offenheit gegenüber allem, was so karibische Rhythmen sind und so. Und irgendwie auch so ein ausgebuffter Drummer, der sich auch so eigene Beats ausdenkt und so. Und natürlich, weil es ist ja Art Blakey and the Jazz Messengers, eine Band und eine Musik, wo der Rhythmus im Vordergrund steht und auch Variationen.
Genau, wobei das am Anfang ja ein Projekt von ihm und Horace Silver war, ne? Die waren, das war erst so geteilter Band-Leadership und dann hat sich das aber aufgesplittet. Und er durfte den Namen behalten.
Meine wirklich simple Hardbop-These ist, Cool Jazz, Schlagzeug leise, Hardbop, Schlagzeug laut. Weil, genau, im Cool Jazz geht es ja irgendwie viel darum, es muss smooth sein, es muss irgendwie flowen, ein Schlagzeug darf nicht irgendwie auffällig sein. Lenny Tristano ja auch mit seinen Cool Jazz-Regeln. Das Schlagzeug ist eigentlich Timekeeper.
Ja.
Während wahrscheinlich Art Blakey sagen würde und die Hardbopper, nee, das Schlagzeug ist, das ist eigentlich das Ding, und dass sich die anderen Sachen rumdrapieren.
Also genau, und das ist ja auch eine Form von Vermittelbarkeit, also ein stronger Beat.
Ja, genau.
Oder? Also ist ja auch etwas, was wo Leute absolut zu relaten können, wenn sie vielleicht auch mal ein bisschen mitschwufen wollen.
Absolut.
Dann natürlich so, was sich ja ändert, ist so die Möglichkeit, über Akkordwechsel eigentlich so im gleichen Ton mit Material zu bleiben. Also so, obwohl sie Akkorde unten verschieben, kannst du jetzt auch in so einem Stück wie Song for My Father. Mhm. eigentlich so im gleichen Tonmaterial bleiben. Und das ist ja auch etwas, was im Vergleich zu Bebop so ein bisschen Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Mhm. Und dann, was auch in der Improvisation deutlich wird, ist so ein bisschen so the power of the repetitive lick. Mhm. Also auch da eigentlich vom Pop der Zeit so ein bisschen inspiriert, so merkt man in den Solos, dass halt so die Solisten sich tatsächlich teilweise da so ein bisschen was abgucken, was so die Wiederholungen angeht. Mhm. Das hast du im Bebop auch nicht so, aber natürlich durch die harmonischen Wendungen auch viel schwerer, überhaupt so mit Improvisation umzugehen und so. Das ist alles jetzt möglich im Hardbop.
Ja.
Und das ist, ja, also alles so stilistische Wendung hin zum Publikum, würde ich eigentlich sagen.
Beziehungsweise der Hardbop ist ja wirklich eigentlich so ein Runterkochen. Man nimmt irgendwie so das mit, was einem gefällt, vielleicht eine neue Art Schlagzeug zu spielen, auch harmonisch mehr Freiheiten zu haben, jetzt also im Swing, aber gleichzeitig halt sich nicht so diesem Bebop-Idiom so zu versklaven, zu sagen, es muss immer alles super schnell sein. Die Themen müssen immer so Achtelketten sein, die
ja,
immer
es wird durchgebrabbelt, ne? Ja. Also das ist ja auch, genau, du hast absolut recht, auch da endlich mal ein paar Pausen im Hardbop.
Ja, genau. Genau.
Ja. Genau. Auch im Solo.
Genau.
Kann man mal durchatmen.
Und man nimmt jetzt auch wieder Sachen, die vielleicht am Big Band Age, am Swing cool waren. Riffs. Repetitive Sachen. Also natürlich im Big Band Jazz, da ist es, da haben wir sowas wie so bluesige Riffs, das haben wir bei Count Basie, das haben wir aber auch so bei Glenn Miller in der poppigen Version. Du da di, du da di, du da di, du da di, ne, ja, und sowas. Und genau, das ist da halt so ein bisschen staubig und dann kommt der Bebop und dann nimmt man sich aber wieder das, was irgendwie vielleicht cool war und hat ja auch dann plötzlich, ganz interessant, Jazz Messengers, oft Trompete, Saxophon, aber es gibt auch ein paar Jahre, wo dann Curtis Fuller Posaune mitspielt. Wir haben plötzlich auch so Bläsersätze, coole Backings. Und wir haben überhaupt erstmal alles, wie wir heute auch zusammen Jazz machen, entwickelt sich so ein bisschen. Wir haben so bestimmte so Intros, die Teil der Komposition sind. Wir haben so bestimmte Arten von Schlagzeug-Solos, Tradings. Wir haben so Kicks im Thema, dass es Breaks gibt, Sachen, die im Arrangement drin sind. Also nicht, dass es das vorher alles nicht gibt, nur es etabliert sich so ein bisschen in der Zeit.
Richtig, ja.
Und wir haben auch andere Rhythmen als den Swing. Wir haben es gerade schon ein bisschen gesagt, es wird Backbeat-lastig, aber klar, zur selben Zeit läuft halt irgendwie Popmusik und wir haben plötzlich, du hast ja gerade gesagt, Song for My Father, Komposition von Horace Silver, der wiederum ist der, ich glaube, da kommt der Vater von den Kapverden, also portugiesische Insel in dem Atlantik. Da gibt es dann plötzlich nochmal so auch so kulturell andere Einflüsse. Also bestes Beispiel, wie Jazz so zum kulturellen Melting Pot musikalisch wird auch. Ja. Und Song for My Father ist zum Beispiel eine Komposition, die hat so eine Art Bossa Nova-Rhythmus.
Ja, ja, eine ganz merkwürdige Bossa Nova. Ja. Ganze Platte eigentlich ist so da durchtränkt davon, von diesem Beat. Also mir gefällt die Platte eigentlich gar nicht so gut, weil ich finde, sie spielen alle nicht so gut, aber die Themen sind natürlich haunting, wenn man...
Ja, du meinst die Song for My Father von...
Song for My Father von Horace Silver, ja. Also ich finde, die ist ja sehr beliebt und war sehr, sehr erfolgreich und hat Blue Note ja auch wirklich sehr geholfen kommerziell. Trotzdem, ich finde das jetzt keine, also das ist mein Geschmack, ich finde das jetzt keine super Platte zum Anhören, weil ich denke so, ey, es gibt so viel, zu viel Platten, wo die einfach auch Horace Silver viel, viel besser spielt.
Ja. Also, ich bin auch wirklich großer Fan dieses, du weißt ja, ich mag es ja immer so ein bisschen simpel. Ich bin auch wirklich großer Fan des Stückes The Preacher, was auch was so total gospelig ist. Und da haben wir jetzt auch jetzt so diesen herrlichen Gospel und Horace Silver, auch wenn er eigentlich einen ganz anderen Style hat, sondern wirklich so ein als grooviger Pianist eingeordnet wird mit so einem harten Sound und simplen Riffs.
Ja, funky könnte man richtig sagen.
Funky, genau.
Funky, also der Begriff wird auch schon verwendet in Bezug auf Horace Silver.
Ja, funky ist eigentlich auch ein racial Slur, also dass man so quasi aus so einem rassistischen Stereotyp raus sagte, Schwarze riechen anders als Weiße, die riechen funky. Und das ist dann so ein Begriff, der dann sich quasi angeeignet wurde und dann war die Musik irgendwann funky. Horace Silver, also trotzdem ganz anderen Style, harmonisch für mich auch so ein bisschen Keith Jarrett-Vordenker.
Ja,
stimmt. So in diesem ganzen Straighten und so. Ist auch 15 Jahre älter, glaube ich, grob.
Ja.
Und interessanterweise ist ja Keith Jarrett dann, das heißt dann Buttercorn Lady, glaube ich, das Album, spielt ja Keith Jarrett auch kurz bei den Jazz Messengers mit.
Stimmt.
Ja, also völlig irre. Jazz Messengers, so eine Band, auch natürlich ganz wichtig, lange Zeit wurde hier auch schon öfter genannt, Wayne Shorter.
Ja.
Ganz wichtiger Protagonist von so einem etwas weirden Jazz, der harmonisch sich so ein bisschen öffnet. Also nie ganz in den Free Jazz, aber so abstraktere Harmonik. Und natürlich Mitglied von Miles Davis zweiten Quintett. Auch gestartet bei den Jazz Messengers.
Ah ja.
Also
ah,
eigentlich, ja. Es hat ab Blackie ein bisschen das Problem gehabt, dass er, ich weiß nicht, ob der immer seine Musiker dann rausgeschmissen hat oder ob die einfach dann so gut waren, dass die irgendwo anders
Ja, also weiß ich auch nicht, ja. Aber ich meine, das war ja generell die Stimmung, ja. Zu dieser Zeit war ja sowieso, sobald die Leute irgendwie eine Möglichkeit hatten, Karriere zu machen, ja. sind sie sowieso eigene Wege gegangen. Lee Morgan war auch mit da, also diese legendäre, ikonische Trompetensolo von Morning ist ja von Lee Morgan zum Beispiel und der hat dann ja auch eigene Platten richtig schnell gemacht und so. Ich wollte nur mal kurz sagen, genau, also weil wir über das kommerzielle Potenzial dann reden, was so ein bisschen angegangen wird in den Kompositionen und du hattest gerade The Preacher zum Beispiel genannt oder so, aber das ist echt der absolute Höhepunkt ist dann ja eigentlich Anfang der 60er Jahre, wo es dann Hardpop tatsächlich schafft, mit einem Backbeat und einem nachvollziehbaren Riff in die Charts zu kommen. Ich spiele es nochmal an. Herbie Hancock, Cantaloupe Island.
Yeah.
Ja, also ich finde, da kommt eigentlich das zusammen, was der Hardbop Anfang der 50er Jahre halt sozusagen, wohin er sich eigentlich öffnet, ne? Also den Beat neu zu verstehen, etwas lautes Schlagzeug zuzulassen mit Backbeat, ein Tonmaterial, alle Solos finden eigentlich innerhalb dieses Tonmaterials statt, so das Thema auch. Es ist einfach ein richtiger Hit.
Ja.
So. Und deswegen landet er auch einfach in den Charts. Herbie kann sich dann einen Porsche kaufen.
Genau.
Zu Recht.
Ja, genau. Da sind dann wirklich so, ist dann wirklich was passiert. Ähnlich auch Lee Morgan, sagst du auch, vielleicht so, das kleine Cantaloupe Island, The Sidewinder, auch quasi so eine funky Komposition, das, was man heute auch mal auf der Session noch spielt oder so. Ganz interessant, wie die Leute in der Zeit so diese geraden, straighten Rhythmen spielen. Ne?
Ja.
Wo man immer so merkt, es ist wirklich so komplett zwischen gerade und Swing.
Ja.
Ich finde auch sehr interessant, reden wir mal, genau, können wir mal über ein paar Platten reden.
Aber das ist ja ein Stil, der sich auch unter Jazzmusikern total gehalten hat. Also das hieß dann irgendwie, ich hatte das Gefühl, es gab dann in den Nullerjahren den Begriff auf Sessions immer Even Eights, Open Eights oder sowas. Ne? Eigentlich auch geprägt von so einem, wir wollen irgendwie schon Backbeat machen, wir wollen irgendwie gerade sein, aber trotzdem so richtig weg davon, von diesem Swing-Idiom wollen wir auch noch nicht so. Und ich weiß nicht, es gibt da auch in den Nullerjahren, finde ich, ganz tolle Platten, eine meiner Lieblings- Platten ist The Vastness of Space. Am Schlagzeug ist da Marlon Browden, wo man echt merkt, so der ist total geprägt von dieser geraden Spielweise der Zeit, die sich noch nicht so richtig traut, richtig laut zu sein, aber schon irgendwie in diese Richtung tendiert und so.
Ja, und wir haben ja heute aber auch, das ist zum Beispiel ganz viel mit Schlagzeugern zu tun, die so komplett ausgecheckt haben, das ist Afro-Cuban, so verschiedene Salsa-Rhythmen im Angebot, das ist Bossa Nova, das ist Samba, aber das ist Brasilien, das ist eine ganz andere Welt, dann haben wir Backbeat, dann haben wir so Funk im Stile von James Brown, dann haben wir mehr im Motown-Soul und so. Und das in der Zeit wabert das alles noch so miteinander.
Ja.
So ein bisschen früher gibt es ja von Dizzy Gillespie, kennt auch jeder aus der Schul-Big Band noch, diese Komposition A Night in Tunisia.
Ja.
Die ja so ein, das ist noch 40er, aber die hat so eine Art Rhythmuswechsel drin zwischen dem A-Teil und dem B-Teil, wo man so ein, ich würde mal sagen, so eine Art Latin-Rhythmus hat, der dann in so einen Swing wechselt. Oder Manteca von Dizzy Gillespie, da gibt's das schon so ein bisschen. Und es gibt natürlich so im Big Band Age schon so Rumbas und Beguines und, wie heißt das, Beguine? Wie spricht man das aus? So bestimmte Rhythmen, die so ein bisschen an langsame kubanische Rhythmen angelehnt sind. Aber wir haben dann plötzlich im Hardbop ist es plötzlich völlig etabliert. Dann ist es nicht so eine Ausnahme, so eine exotische Ausnahme. Es ist völlig normal, dass so Sachen so Latin-mäßig gespielt werden. Also jeder kennt es. Der Lieblingssong.
Und du meinst, das wäre dann so ein Selbstverständnis, schlagzeugerisches Selbstverständnis, was sich da entwickelt, so von wegen hier, das sind die unterschiedlichen Rhythmen, die man auch akademisch ausleuchten kann und so. Und das, also du meinst, das ist etwas, was sich da entwickelt, so eine Vielfältigkeit.
Die genau, halt, eine Vielfältigkeit in den Pattern. Aber ich habe mich jetzt auch völlig verlabert. Ich wollte dich eigentlich mal bitten, der Lieblingssong aller Jazz-Einsteiger, Blue Bossa, von Kenny Dorham zum ersten Mal aufgenommen auf der... Ja? Genau.
Und das ist ist dann auch nicht so ein richtiger Boss.
Genau, das ist ja auf der Page One von Joe Henderson, ist erstes Stück, auch absoluter Smasher natürlich, so ist auch auf jeder Blue Note Playlist drauf. Aber wenn man sich das mal anhört, das ist auch alles, das eiert so ein bisschen in sich und das auch so ein richtig, der Bass spielt so ein richtiges Riff.
Ja.
Und so, das ist halt gar nicht so, so straight, ich spiele jetzt authentisch brasilianisch.
Ja, sondern es ist eingejatzt.
Ja, es ist sozusagen. So eingejatzt. Und das ist halt total geil an dieser Musik, dass das immer so diese eierigen Rhythmen sind, die halt nicht swing sind, aber irgendwie von so Swing-Schlagzeugern gespielt werden halt. Oder Leuten, die und das ist halt eine Riesenfreude am Hardbop.
Ja.
Dass wir plötzlich so eine rhythmische Diversität haben.
Ja.
Und auch zum Beispiel sowas, hattest du vorhin, glaube ich, schon mal kurz anzitiert. Ich finde ja auch eine Hardbop-Platte und eine meiner liebsten ist Blue Train von John Coltrane.
Ja, auf jeden Fall. Da reden wir gleich nochmal gesondert drüber.
Ja?
Ja, also
okay.
Blue Train, tolle Platte. Also da machen wir gleich ein richtiges
Kapitel. Okay, da machen wir dieses Kapitel. Wollte ich nur schon mal teasern. Da und auch an anderen Stellen hören wir hier jetzt zum Beispiel auch sowas, das Prinzip Halftime, Double Time.
Richtig,
ist ja auch ein wichtiger Teil des Schlagzeugspiels, dass man sagt, und das geht dann halt auch nur im Hardbop. Das geht gar nicht so gut im Bebop, weil es da eh so schnell ist, aber im Hardbop, das heißt, wir fangen langsam an und dann verdoppeln wir den. Zing, zicke, zing, zicke, zing, zicke, zing, zicke, zing, zicke, zing.
Genau.
Verdoppeln wir das Tempo. Und das bringt dann wirklich so rhythmischen Schabernack aller Couleur in diese Jazzmusik rein, was hier im Hardbop passiert.
Ja, genau. Also wir müssen ja kurz dann sagen, Blue Note ist das Label, das dieser Ausrichtung der Musiker also mit Freude entgegenblickt und es auch fördert. Daher kommen wahrscheinlich auch die wichtigsten Alben dieser Zeit erscheinen auf Blue Note, wobei Prestige da auch einiges mitzumelden hat. So, ich dachte nur noch mal kurz wegen dieser kommerziellen Ausrichtung, dass halt so die coolen Leute aus dem Bebop ankommen und sagen so, ja, wir wollen uns dem Markt nähern. Das wäre ja eigentlich so, wie wenn heute Radiohead sagen würde, komm, wir machen jetzt nochmal auf Universal nochmal ein Album mit so richtigen Liedern, jetzt nochmal sowas wie Karma Police.
Aber ist das so? Ist Hardbop kommerziell?
Ja, ich glaube, der Anspruch ist schon, also sich wieder dem Publikum mehr zuzuwenden. Mhm. Ja, das glaube ich schon, ja.
Ja.
Also vielleicht wird es nicht so ausgedrückt, aber ja, also wir hatten es ja eingangs gesagt, durch die zeitgleich laufende Entwicklung der Popkultur, die nicht Jazz ist und so. Und man so merkt, so, wir müssen gucken, wo wir bleiben und so.
Genau.
Aber das ist nur ein Grund.
Nee,
es gibt auch andere attraktive Gründe, sich dem Hardbop zu widmen.
Ja. So, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen, der Hardbop hat auch so eine Entwicklung, das ist jetzt natürlich im Nachhinein einfacher zu sagen, sowas wie Sidewinder, Cantaloupe Island. Da sind wir schon eher so in den 60ern.
Ja.
In den 50ern gibt es auch noch so wirklich diesen Bebop-infizierten Hardbop. Also ganz wichtig finde ich immer Clifford Brown und Max Roach.
Ja.
Max Roach ja auch, genau, da habe ich auch irgendwie im Vorfeld gedacht, dass wenn man auch so ein bisschen das eigentlich an den Schlagzeugern erzählen könnte, machen wir jetzt eigentlich nicht. Max Roach, ja, gestartet mit Charlie Parker und dann später mit Abby Lincoln im Free Jazz.
Genau.
Ne? Ja. Und zwischendurch ist der aber auch absoluter Hardbop-Vordenker mit Clifford Brown, dieses Clifford Brown und Max Roach Quintett.
Ja.
Und da entstehen ja zum Beispiel so Stücke wie Joyspring oder sowas, die ja auch die so absolute Standards sind.
Ja.
Also ganz viel, was so heute im Jazz-Kanon ist, also und was nicht Standard ist im Sinne von Great American Songbook, also von Musical Songs. Diese ganzen, keine Ahnung, Staple Mates von Benny Golson, Joyspring, was du vorhin genannt hast hier, Blue Bossa, Song for My Father, diese ganzen Session-Klassiker, ne?
Ja.
Die
kommen eigentlich auch aus der Zeit.
Die kommen alle, also die kommen sehr viel aus der Zeit. Natürlich Charlie Parker-Repertoire, auch irgendwie wichtig. Das sind ja aber oft so, wie sagt man, das sind ja so Head-Arrangements oft bei Charlie Parker, dass wir die Akkorde nehmen von einem Musical-Song. Also Ornithology ist zum Beispiel How High the Moon oder Anthropology und solche Sachen. Die basieren alle auf Rhythm, auf I Got Rhythm von George Gershwin. Und wir haben jetzt aber so diese Original-Jazz-Komposition.
Mhm.
Ganz viel Hardbop. Ganz, ganz viel Hardbop-Age.
Genau, also genau, du hattest Art Blakey genannt, der ja auch auf Blue Note veröffentlicht, Bobby Timmons als einer der Pianisten, der sich dann auch selbstständig macht, Horace Silver genauso, Sonny Rollins, wichtige Alben sind natürlich Saxophon Colossus oder Nuke's Time, Sonny Rollins sowieso einfach, ich hab jetzt nochmal ein bisschen gehört, warum ist der eigentlich, Ich meine, man gilt als Legende, aber ja, trotzdem, man redet relativ wenig über ihn im Vergleich jetzt zu jemandem wie John Coltrane,
der, genau, ja,
ja, der ja wirklich länger gebraucht hat, so ein Niveau abzuliefern.
Das habe ich auch, denke ich. Ich habe genau denselben Gedanken zu Sonny Rollins. Schade für ihn, dass er wirklich Zeitgenosse von John Coltrane ist und dann John Coltrane halt so völlig abhebt. Ja. Einfach von dem, was, also von seiner Rolle für die Jazz-Tradition. Sonny Rollins, wenn man diese Platten, natürlich Saxophon-Kolosses, so als absoluter Klassiker, aber es gibt halt auch wirklich viele Aufnahmen, wo er nur im Trio spielt.
Also ah, genau, auch, das gibt's auch.
Also auch das, also das klavierlose Trio. Viele Bands des Free Jazz, Ornette Coleman und so, Albert Eiler, benutzen ja auch genau dieses klavierlose Format, weil das harmonisch mehr Freiheit bietet.
Genau, ja,
ne?
Genau. Ja, ja.
Also Saxophon Colossus ist mit Klavier, ne, mit Tommy Flanagan. Dann spielt er wirklich ohne Klavier, weil er nämlich auch, es gibt dann gerne mal so eine zweiminütige Saxophon-Intro oder sowas. Also
ja,
das ist absolut wildes Zeug und das wird richtig geballert. Das ist so ein bisschen Metal-Vordenker fast auf dem Saxophon. Ne? Also was wie
ja,
was
für es gab Präzision. Ja bei Sonny Rollins nie eine Phase der Zurückhaltung. Also das ist ja bei Coltrane anders, der ja auch bei Miles Davis im ersten Quintett auch noch echt teilweise sehr zurückhaltend spielt. So. Und Sonny Rollins, es wird einfach von vornherein durchgeballert, so, ne? Das ist echt absoluter Wahnsinn. So.
Genau, es gibt ja bei ihm nur die, so eine Geschichte, der war zwischendurch war schlecht drauf und hat sich immer ja mal so zwei Jahre zurückgezogen. Und
ja,
immer,
die berühmten Sabbatjahre.
Das genau, Sonny Rollins, und hat wohl immer auf der Williamsburg Bridge rumgestanden und da durchgetrötet die ganze Nacht, um dann wieder, das ist dann das Album The Bridge, da kommt er dann zurück. Und es wird weiter geballert.
Es wird wieder geballert.
Es ist wirklich. Aber es gibt auch ein paar schöne Live-Videos von Sonny Rollins, wo man wirklich diese Power sieht.
Ja.
Das ist wirklich völlig irre. Hat zwischendurch auch so ein, hat er auch mal ein Iro.
Richtig.
Frisurtechnisch. Ja. Ist halt niemand, der so irgendwie, ich glaube, also auch so bei den Schlauhörern, ist niemand, der dann mal so was super Flippiges gemacht hätte. Oder sowas. Ne?
Ja,
deswegen ist also, Coltrane irgendwie immer so, Coltrane. Alle lieben Coltrane und Sonny Rollins irgendwie da ganz klar auf Platz 2.
Komisch, ja genau. Ja. Dabei hat er eigentlich die richtigen Impulse geliefert, auch in der Exzentrik.
Ja.
Also, du hast jetzt den Iro erwähnt, aber auch in der Produktion. Ich hatte dir neulich dieses Stück geschickt, ich glaube, es ist von der Sonny Rollins Volume 2, auch auf Blue Note erschienen.
Eine frühe, sehr frühe Platte. Ne?
Sehr frühe Platte, da spielen sie das Monk-Stück Mysterioso.
Ja.
Und Monk selber startet am Klavier und während J.J. Johnson soliert, löst Horace Silver Monk ab, damit Silver am Ende des Stücks so richtig funky klingen kann. So. Also etwas, was wahrscheinlich Monk nicht so richtig gut konnte. So. Und man merkt so, da entwickelt sich auch so eine Exzentrik in diesen Vorhaben, diese Platten zu gestalten. Mhm. So. Also dass man sagt, so, pass auf jetzt hier, dass man solche, das ist ja quasi eine Choreografie während der Aufnahme, die dort stattfindet. So, ne? Und ist ja auch wirklich interessant zu hören, weil so dieses einfach durch den Wechsel des Pianisten so die gesamte Stimmung in der Band, so dieses, also das musikalische Miteinander einmal komplett auf rechts gedreht wird, sehr zu empfehlen, das mal zu hören.
Ja, da gibt es wirklich herrliche Sachen.
Ja.
Monkey aber auch so ein Typ, da gibt es auch so ein anderes schönes Konzertvideo, ich glaube aus Dänemark irgendwo, wo er dann auch gerne einfach mal im Stück aufsteht und dann so 10 Chorusse lang einfach so sich neben den Saxophonisten stellt.
Ja, ja, ja. Also ich habe auch dazu noch so einen Take, das wollte ich später nochmal anbringen, das ist halt sich so eine Exzentrik und so eine Fokussierung auf so individualisierte Marotten eigentlich so mit vorangetrieben werden, also sowohl auch in der Darstellung als auch in der medialen Beleuchtung, aber auch in der Darstellung durch diese Cover zum Beispiel von Blue Note und so, dass das halt eine größere Rolle spielt, so im Hardbop als im Bebop, wo es ja eigentlich eher so eine Erzählung gibt, so das ist so, ne, wir sind so eine Wir-Erzählung. Wir sind so eine Szene von Leuten, die tragen ähnliche Sachen und auf einmal gibt es aber so eigentlich Einzelkämpfer, die halt so immer so eine Schar von Leuten hinter sich herziehen, so, also sind ja auch immer oft so, Blue Note treibt das ja voran, so halt nach Liedern zu suchen. Und die Rhythmusgruppen sind immer relativ ähnlich. Also es gibt fast keine Aufnahme, an denen nicht Paul Chambers spielt.
Ja,
also es ist ein absoluter Wahnsinn.
Genau.
So, das ist wirklich der meistgebuchte Bassist dieser Zeit, der 50er Jahre, ist Paul Chambers. Es gibt auch Oscar Pettiford oder so mal so, aber meistens ist es Paul Chambers so. Und dieses tradierte Künstlerbild, das Genie, der Einzelkämpfer, das gerät wieder stärker in den Fokus einer Jazzerzählung. Ist so ein bisschen mein Gefühl, nachdem so, wir haben den Swing, so, das sind so große Bands irgendwie, also auch so eine gemeinschaftliche Erzählung. Natürlich gibt es da auch so einen Big Band Leiter, aber trotzdem. Und im Bebop ist es wirklich so eine Gemeinschaft von genialen Köpfen, die ähnliche Sachen tragen. Im Cover von Blue Note unterstreicht, finde ich, oftmals so, dass diese Vorhaben, also ich finde, wenn wir gleich über Blue Train reden, auch da hat man so einen Coltrane, der irgendwie gerade über etwas nachdenkt, was er gleich umsetzen möchte, so, der ist im Aufbruch, aber muss noch kurz nachdenken, da steckt auch so eine Akademisierung irgendwie, finde ich, schon so drin, so, in diesem Bild.
Weißt du da mehr drüber? Weil das ist ja Francis Wolff, der eine von Blue Note, der immer für die Cover verantwortlich war und diese Fotos, oder nicht für die Cover, nicht fürs Cover-Design, aber der diese Fotos gemacht hat, ne?
Ja, also das habe ich gestern so ein bisschen ausgelassen, weil es mich aber nicht so interessierte, ja, wie jetzt gerade diese Fotos entstanden sind. Richard Cook kann man alles nachlesen.
Ja.
Der Designer, es sind tatsächlich mehrere, aber es gibt so auch zu der Zeit dann, ja, was diese ikonischen Fotografien angeht, auf die du ja hinaus willst. Ja. Das sind ja nicht die einzigen, die bei Blue Note vorkommen. Trotzdem sind die Cover immer sehr, ja, wie soll man sagen, auch so exzentrisch gestaltet. So auch die, wo keine Köpfe drauf zu sehen sind. So, ne? Nochmal zu, um den, auf den Punkt zurückgekommen, ich mach da nochmal ein bisschen weiter. Ja, also Charaktere werden, finde ich, medial so ein bisschen plastischer beschrieben. Also Coltrane entwickelt sich ja auch zum Beispiel in der Zeit so vom Junkie zum Spirituellen. Mhm. Irgendwann haben wir so Roland Kirk, der so ein bisschen der Rebelle ist. Dann haben wir Mingus, den Verbrecher, will aber auch irgendwie Lehrer sein. So. Also er gründet ja auch diese Jazzschule da. Ja. Oder will sie gründen, es scheitert an der Bürokratie, wo er aber auch so Schamanismus, Zauberei und Kampfsport anbietet. Mhm. Oder möchte, es klappt dann nicht. Monk ist so der Schrat, aber auch der Guru.
Ja.
Bud Powell ist vor allem von den Medien als der Verrückte verschrien. So. Mhm. Also es gibt dann so Charaktere, also so eine charakteristische Zuweisung zu diesen einzelnen Musikern. Und ich habe das Gefühl, das war im Bebop noch nicht. Da gab es halt die Freaks aus dem Minton Playhouse, die also irgendwie ähnlich aussehen.
Ja, das glaube ich auch, das ist natürlich eine kürzere Phase und es ist auch kleiner. Die Szene ist wahrscheinlich auch deutlich kleiner.
Die Szene ist kleiner, aber genau, als ich so darüber gelesen habe, dachte ich, hat es mich so ein bisschen an die Beatles erinnert. Mhm. Also die Beatles starten ja auch mit so einem, die klingen ähnlich am Anfang. Mhm. Also es ist ja auch wirklich schwer, irgendwie John und Paul auseinanderzuhalten so am Anfang. Und dann aber zunehmend merkt man so die Unterschiede. Die sehen am Anfang gleich aus und am Ende alle unterschiedlich und so. Mhm. Innerhalb so einer Entwicklung halt es dann einfach wahrscheinlich so eine Entdeckung vom Ich irgendwie gibt. So.
Ja.
Also auch im Jazz, später in den Beatles, finde ich, kann man das irgendwie auch total gut erkennen innerhalb von diesen 10 Jahren Wirkungszeit und so. Ne, die als Gang starten und am Ende sich eigentlich trennen, weil sie eigentlich daran scheitern, ihre eigenen Bedürfnisse so richtig auszuspielen und ihre eigenen Charaktere. So.
Absolut. Nochmal zu den Covern. Ich habe ja mal in einer Musikgruppe gespielt, die hieß Kid Kophausen.
Ja.
Und da haben wir auch das, wir haben nur ein Album gemacht. Und das Albumcover ist aber, das ist quasi, lädt sich auch quasi ganz offen direkt an Blue Note Cover.
Ja.
Weil das einfach so ein bestimmter Style ist. Wo man immer mal wieder denkt, alle paar Jahre, jetzt könnte ich doch mal so ein Blue Note-artiges Albumcover machen.
Ja, wird oft genannt, ne, wenn man irgendwie so darüber nachdenkt, wie möchte man sein Album gestalten. Blue Note ist immer eine Referenz, so auf jeden Fall.
Genau, also und auch wenn man sich nicht für die Musik interessiert, so Leute, die so gern so Coffee Table Books lesen, da kann man sich auch lange mit den Blue Note Covern beschäftigen.
Ja.
Machen wir jetzt nicht so, ist einfach nicht so unser Kompetenzbereich, ne? Das
genau.
Das Visuelle. Also, reden wir lieber über die Musik.
Genau, wir hatten schon viele Alben genannt. Eins der wichtigsten Alben, vielleicht sollten wir kurz, bevor wir auf Blue Train eingehen, vielleicht auch nochmal kurz über das erste Miles Davis Quintett sprechen.
Genau. Gibt es auch starke personelle Überschneidungen mit Blue Train.
Ja, wir haben auch wieder Paul Chambers, ne?
Genau, und auch Philly Joe, oder?
Philly Joe, genau, auch eigentlich auf sämtlichen Blue Note Alben irgendwie zu hören.
Miles Davis ist ja so ein bisschen schwer zu greifen, um den so richtig in den Hardbop einzusortieren, weil Miles Davis ja sehr früh so einen Style entwickelt, schon in den 50ern, der also auf Reduktion basiert, ne? Und eigentlich sinnbildlich ist für eigentlich das, was Cool Jazz macht, ne? So ein kühler Sound, abgeklärt, also wenig hotte Emotionalität. Trotzdem ist gerade halt besagtes erstes Quintett von Miles Davis, also mit Philly Joe Jones, Paul Chambers. Ist es Red Garland oder ist es Wynton Kelly? Ja. Es ist Red Garland. Und John Coltrane ist trotzdem sinnbildlich für den Hardbop. Also es gibt ja diese 4 Platten für, ist es Columbia oder Prestige?
Nee, das ist die, also pass auf, da möchte Miles raus.
Ja, genau, er möchte
raus. Aus dem Deal mit Prestige, das Prestige-Label war so ein bisschen als das Junkies-Label verschrien. Also die haben, ja, das ist kein Scherz, also die haben wirklich direkte Cash-Auszahlung an bekannte Junkie-Musiker gegeben und deswegen wollten da auch viele Musiker hin, zum Beispiel auch Coltrane. Miles will raus, auch wahrscheinlich, also war vielleicht so in der Phase, wo er dachte, vielleicht sollte er mal seinen Lebenswandel überdenken, ist aber noch für 4 weitere Alben verpflichtet und macht es dann so, dass er Cooling, Streaming, Working, Relaxing fast an einem Tag aufnimmt, ja, um raus zu sein. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte deines Bandkollegen Moritz Krämer. Ja, ist doch wahr.
Ja, der hat so eine Vertragsplatte gemacht, wo es um Verträge geht.
Genau, ja. Also es ist eine tolle Prozessbeschreibung und Analyse der Kreativarbeit, den dein Kollege da gemacht hat. Es ist in griffige Songs verpackt. Also die Story und die Routine des Kreativarbeitenden, die dem Künstler eigene Selbstüberhöhung, also des Werkes als Antrieb, der Markt, der etwas anderes von einem will, was ich als Künstler aber nicht so gerne möchte, rechtliche Verpflichtung versus kreativer Ausdruck, so, das steckt auch alles in diesen beiden Alben drin. Ist auch ein Doppelalbum, um raus zu sein. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, ja. 1 und 2. Da sind so tolle Textzeilen drin, wie, das habe ich damals überlesen. Oder auch, um raus zu sein. Also in Miles Davischer Tradition. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann ruf kurz mal an. Eine Ballade muss drauf sein. Sehr gut. Ja. Dass man einfach so, ohne nachzudenken, was aufschreiben kann und so. Also wirklich sehr zu empfehlen, aber hat mit Jazz nichts zu tun. Aber doch durchaus in der Tradition von Miles, genau, Davis, der damals auch, um raus zu sein, Coolin', Streamin', Working, Relaxing 4 wirklich ganz tolle Alben auf einmal aufgenommen hat.
Genau, die sind auch nicht zeitgleich rausgekommen, aber wurden im Prinzip, also glaube ich, an 2 Wochenenden aufgenommen.
Genau.
Ja. Und gelten heute so als absoluter, ja, so als sehr gute Momentaufnahme, wie man so Mitte, Ende der 50er quasi so State of the Art Hardbop spielt. Die Stücke sind alle nicht so geil arrangiert, ist glaube ich so am Prozess gelegen, sondern eher so relativ, wird so relativ schnell, wird das alles durchgekloppt.
Mhm.
Aber man hört so eine sehr, wie sagen wir, eine Band, die richtig im Saft steht.
Ja.
Ne? Ja, was ist deine Liebste von denen?
Ich glaube, die Relaxing.
Okay, bei mir ist die Working. Die habe ich am meisten gehört. Mit In Your Own Sweet Way.
Ja, ist wunderbar.
Finde ich sehr gut.
If I Were a Bell ist da auch, sind Hits, viele Hits drauf.
Ich habe gerade tatsächlich gerade eben gesucht, auf welcher If I Were a Bell drauf ist und ich finde die nicht.
Ach so.
Weil ich hier gerade parallel beim Klicken, weil eigentlich auch ich im Kopf hatte auch, die mit If I Were a Bell drauf ist doch die geilste, aber das ist
nicht die Relaxing?
Das scheint auf irgendeiner ganz anderen zu sein. Warte mal, If I Were a Bell, doch, ist auf der Relaxing, komisch.
Mach ich doch. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Auskopplungen, manche mit, manche ohne, ich weiß es nicht.
Ah ja, komm, interessant.
Ja.
Ah ja, doch, genau. If I Were a Bell, absoluter Smasher. Man hört dort als Intro die Melodie, die der Big Ben in London macht, wenn ich ein Glöckchen wäre.
Ja.
Genial, oder? Ist aber, glaube ich, das ist ja eine Musical-Komposition. Ich glaube, das hat sich nicht Miles ausgedacht, ja, als Intro. Aber sehr, sehr gut. So, und die ähnliche Besetzung nimmt jetzt Blue Train auf.
Ja, genau. Und Blue Train ist, glaube ich, die einzige von John Coltrane Platte, die auf Blue Note erschienen ist. Genau, dieses Cover ist wirklich, das ist wirklich, wirklich toll. Ich habe das Gefühl, das ist so der Jazzmusiker, wie wir ihn irgendwann so kennen und lieben gelernt haben. So der Nachdenkliche, der aber was vorhat.
Mhm.
Dieser Mann hat was vor. Er denkt nach und gleich geht's los. Gleich geht's hier ab. So.
Ja.
Er kam eigentlich vorbei bei Blue Note, um Sidney Bechet-Platten zu leihen. Also er war gerade mit dem Gedanken beschäftigt, das Sopransaxophon zu etablieren. Das war ein bisschen aus der Mode gekommen, was er dann ja auch macht, später bei My Favorite Things.
Genau.
Und er hatte aber keine Platten, also geht er zu Alfred Lyon und geht da mal vorbei und sagt so, ja, hast du mal ein paar Platten, die ich mir leihen kann? So, und sie plaudern so ein bisschen. Und es endet natürlich mal wie wenn man sich so trifft in der Musikbranche. Lass doch mal was zusammen machen. Mhm. Und beim nächsten Treffen sollte er dann diese Platten auch zurückbringen. Das hat er dann auch gemacht. Und da hatte dann der Lyon schon so einen Vertrag liegen, den Coltrane unterschreiben sollte. Aber was passiert in dem Moment? Die Studiokatze fällt aus dem Fenster.
Wie bitte?
Und die Studiokatze, Gott, die Gott. Katze vom die Blue Note, also genau, sie war dann irgendwie da zu Gange auf dem Fensterbrett und fällt runter. Aber die sind ja hart im Nehmen, diese Katzen. Also sie überlebt, ne? Coltrane und Lyon stürzen zum Fenster und gucken, was...
Oh, lose Cat!
Lose Cat, ja. Ja. Let's save her.
Yeah. Save the cat, oh no. I hope the cat is not hurt.
Und was beobachten sie da unten? Dass es kommt tatsächlich eine Frau vorbei, die halt sich der Katze annimmt, merkt, sie ist in Ordnung und will sie klauen, will sie mit ins Auto schleppen, also mit dem sie da geparkt hat, so. Und will die Katze entführen. Coltrane und Lion jagen das Treppenhaus runter, um diese Katze zu retten. Ja. Lion hat sie wohl sehr, sehr lieb und kriegen das auch hin, aber darüber vergessen sie halt diesen Vertrag zu unterschreiben.
Ja.
In der Zwischenzeit, also nach diesen Ereignissen geht Coltrane dann auch nach Hause und sagt, oh, ich stand da eigentlich noch eine Vertragsunterzeichnung an. Der hätte ihn für mehrere Alben auch verpflichtet. Zeitgleich hat er aber mit Prestige gesprochen. Und was wissen wir über Prestige? Das Junkie-Label. Coltrane war nämlich zu der Zeit natürlich auch drauf.
Mhm.
Und verpflichtet sich dann bei Prestige. Dieser Vertrag soll dann, glaube ich, ab Juni gelten. Und daran erinnert sich aber an diese Abmachung mit Lion, die er noch hatte. Und geht dann schnell im Mai. Ich glaube, Mai, wann ist das? Mai
57.
Welchen Jahres? 57, also, genau.
Ja.
Geht er noch schnell zu Blohn und meint, sag mal, wir sollten noch eine Platte noch aufnehmen, hatten wir doch irgendwie gesagt so. Und das, ja, genau, dann machen wir das halt, bevor du halt da bei Prestige quasi eingemeindet bist, so, dann machen wir es schnell jetzt so. Und dann haben sie halt das Blue Note Album aufgenommen und der Unterschied ist ja wirklich, dass du bei Blue Note 2 Tage proben kannst,
okay,
bevor du die Platte aufnimmst. Bei Prestige kriegst du halt Kohle für Shore und bei Blue Note kriegst du halt Zeit, um zu üben.
Ja.
So. Und mit der Band dich einzuspielen und so. Das ist ja auch interessant. Zu der Zeit will Coltrane aus den gleichen Gründen da rein, wo Miles raus will.
Genau. Und diese Blue Train, jetzt rein musikalisch, finde ich daran so schön. Wir haben irgendwie John Coltrane, der auch spielt wie Coltrane, aber es ist im Prinzip, wir sind noch nicht bei Giant Steps. Wir sind noch nicht bei so wilder Harmonik, sondern wir sind eigentlich noch so knietief im Hardbop drin und jemand wie John Coltrane spielt halt in seinem Style, also dieser, ja, ich nenne es mal, seine Apparate da spielt, also so, ja, wilde Akkordzerlegung und so, die, und jetzt halt nicht irgendwie Blues Licks, wie das jetzt ein Kenball Adderley macht oder so.
Ja.
Sondern spielt so sein Zeug, aber halt mit so einer absoluten Hardbop-Band. Und da, ja, ist zum Beispiel wirklich das tolle Stück Blue Train, ist der Opener, ist ein Blues-Stück mit so einem, ja, mit so einem Bläser-Riff, so ein Call-and-Response-Ding, also so ein ganz, ganz klassische Blues-Komposition. Da haben wir auch dann so tolle Double-Time-Momente vom Schlagzeug in den Solos.
Genau.
Und dann wirklich die ganz, ganz tolle Komposition Moments Notice. Also so ein schnelles Stück, auch mit, ja, ausgebufften Akkorden, aber auch so einem tollen Pedal Point im Thema, der dann auch jedes Mal im Solo gespielt wird, einen tollen Solo Break.
Ja, da merkt man, wie gut die Band eingespielt ist.
Ja, genau.
Ne? Also sie hatten wirklich Zeit, das, also genau das so, diese 2 Tage Probe, die sie dann bekommen hat von Lion im Studio.
Ja.
Also das macht sich da total bemerkbar, finde ich.
Genau, finde ich, habe ich total gerne gehört, immer diese Platte. Und Kenny Drew, auch finde ich, ganz toller Pianist, auch irgendwie, na, unterschätzt ist er wahrscheinlich nicht, aber irgendwie.
Ja, doch schon ein bisschen. Ja. Also er wird ja auch, der gerät ja in Vergessenheit. Er zieht ja irgendwann nach Kopenhagen und wird in Europa noch sehr geliebt und geschätzt, ja, aber in Amerika, in den USA, wird er tatsächlich dann irgendwann so ein bisschen vergessen.
Genau, der spielt halt auch mit diesen ganzen Besetzungen von Dexter Gordon, der es ja auch nach Kopenhagen gemacht hat später.
Mhm.
Dexter Gordon Go natürlich auch eine gute Blue Note-Platte. Aber genau, nochmal zu Blue Train. Ja. Auch finde ich toll, Curtis Fuller an der Posaune.
Ja, was fällt dir denn da auf?
Weiß ich, ich finde das ein sahniger Sound erstmal.
Ja, aber warum es kommt dieser sahnige Sound zustande? Ja,
du hast einen
unglaublichen
nicht.
Reverb.
Der hat da
auf der Spur ist ein Reverb.
Ach,
der
sonst so. Nicht,
ja, ja, musst du mal reinhören. Also das ist mir da aufgefallen. Und da meine ich ja diese Exzentrik, die sich in den Produktionen so langsam, yeah, breit macht. Ne? Kenny Drew will ein anderes Solo haben. Curtis Fuller möchte fett Reverb auf seinen
Sound haben. Ist das wirklich so? Das ist ja genial, super.
Ja, ja, genau. Also das geht da wirklich so langsam los, ne? Dass das halt solche Sachen möglich sind.
Ja, toll. Also wirklich ganz, ganz toll.
Ja. Und es klingt eigentlich so wie so eine perfekte Session eigentlich klingen soll.
Ja.
Also so denkst, so stellst du dir einen Jazzclub vor eigentlich, so,
genau,
oder? Also das ist, ja, so, also du gehst halt und denkst, so muss das sein.
Wermutstropfen, ja. Bass könnte so tick lauter und präsenter sein. Bisschen zu räumlich, ja, aber okay, man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben.
Aber wirklich, genau, ganz toll. Genau, auch hatten wir vorhin ja schon mal kurz anzitiert, Something Else von Kenball Adderley, auch eine Blue Note-Platte, auch mit diesem, ja, tollen Cover. Nicht zu verwechseln mit Something Else aus demselben Jahr mit 3 Ausrufezeichen von Ornette Coleman.
Ja.
Eine Platte, die ja eigentlich ein Miles Davis Album ist, würde ich sagen.
Ja.
Also es ist spielt.
Stimmt.
Es, weil, lustigerweise so die Themen spielt ja ganz oft Miles auf der Trompete und ist auch eine der wenigen Alben, wo Miles in dieser Zeit sozusagen Sideman war.
Ja.
Er ist der Sideman von Cannonball Adderley und da gibt es dann auch so Love for Sale, Autumn Leaves, zwei so richtige Standards, die da gespielt werden und so. Das ist auch eine, das ist so eine richtig, ich finde die nicht so stark wie die Blue Train jetzt, wenn man ja eine empfehlen. So, das ist aber so eine Platte, die viele Leute lieben, weil man die auch wirklich einfach so gut laufen lassen kann. Und ja, dann sich so das, also wenn man so Jazz-Gefühl haben möchte, dann ist das wahrscheinlich eine empfehlenswerte Platte.
Auf jeden Fall. Ja, Blue Note veröffentlicht auch viele Platten, die wirklich auch kommerziell nicht verwertbar sind. Sie gelten deswegen auch so ein bisschen als so kunstgetriebenes Label.
Ja, stimmt, ja.
Also man glaubt es nicht, aber Monk war zum Beispiel zu der Zeit auch nicht kommerziell verwertbar. Nee,
da gibt es ja diese Genius of Modern Music heißen die, ne? Teil 1 und 2 sind auch eher so Compilations, wo so ältere Aufnahmen drauf sind, aber von Blue Note veröffentlicht, wo man auch so diesen kompletten, das komplette Monk-Paket mal bekommt.
Aber das Label glaubt irgendwie so an viele Musiker aus künstlerischen Aspekten. Das finde ich irgendwie echt interessant. Da gibt es auch dann teilweise ja so Musiker, die erst posthum dann wiederentdeckt werden, wie zum Beispiel Herbie Nichols, der in den 80ern dann auf einmal so eine nach seinem Tod entdeckt wird als, das ist so eine Art Monk mit Technik. Hast du das mal gehört?
Das
ist auch crazy. Spielt eigentlich nur eigene Stücke, also vielleicht für die Zeit sogar zu exzentrisch, aber echt interessanter Pianist. Kenny Drew, genau, macht auch eigene Aufnahmen da, kann sich auch nicht so richtig durchsetzen, gerät so ein bisschen in Vergessenheit, begraben übrigens in Nürburgring, Kopenhagen.
Ah, okay.
Oder auch Sonny Clark, also klar, Namen kennt man irgendwie so, aber ist so in der Jazz-Historie so retrospektiv irgendwie keine so große Nummer. Elmo Hope auch so, also jetzt, um nur mal die Pianisten zu nennen,
aber
es gibt auch ganz viele Gitarristen, Saxophonisten und so, die da halt irgendwie als Leader versucht werden zu gepusht zu werden und auch teilweise mit den gleichen Rhythmusgruppen besetzt werden. Also wir haben oft Paul Chambers, Philly Joe, Max Roach, auch in diesen Platten und die sich aber überhaupt nicht durchsetzen können
auf
lange Sicht. So.
Nee, genau.
Und einfach weil das, also da gibt es schon so ein wirklich reines Kunstinteresse irgendwie im Blue Note. Das ist denen scheißegal. Oder sie können es nicht wissen so. Aber es wird denen so ein bisschen nachgesagt, so dass die machen doch alles.
Ja.
Also so ein richtiges geschäftliches Gespür wird denen auch lange Zeit nicht nachgesagt. Nee,
genau, aber das ist also, aber Blue Note macht halt viele Sachen, die wir heute auch halt eher von so Indie-Labels, sagen wir mal, kennen oder auch so aus der Elektro-Szene oder sowas, so bestimmte, also es sind erstmal, sind die beiden, also Frank und Alfred, sind richtige Fans.
Ja.
Also die werden wirklich immer so beschrieben, diese zwei kleinen Jungs oder da natürlich schon erwachsene Männer, die im Jazzclub sitzen und einfach richtige Nerds, die begeistert sind von dieser Musik.
Ja,
ich guck gerade, genau, also Alfred Löw ist 1908 geboren und die sind dann doch in den 50ern, sind die schon Mitte 40, sag ich mal, also Männer im besten Alter, aber absolut, wohl auch, werden oft auch beschrieben, dass die sowieso aufgedrehte Kinder diese Sessions dann so angeleitet haben und sowas.
Genau, sie waren auch viel unterwegs in den Clubs und das ist auch der Grund, warum fast nur Bands und Musiker, die in New York ansässig waren, dort veröffentlicht haben, weil man musste diese beiden halt begeistern können. Und das ging natürlich oft nur über die Live-Musik.
Ja.
So. Also deswegen gibt es wahnsinnig wenig Aufnahmen, es gibt es wohl auch, von Bands, die halt nicht in New York ansässig waren. Oder es gibt sogar eine deutsche, Jutta Hipp hat da veröffentlicht.
Ja, Jutta Hipp, ganz interessante Geschichte, ne?
Jutta gebürtige Hipp. Leipzigerin, hat aber in Frankfurt dann aufgenommen und wurde, glaube ich, sogar tatsächlich dort veröffentlicht.
Ja. Jutta Hipp ist dann nach New York gegangen, hat da, glaube ich, auch noch eine Platte gemacht, ich weiß gar nicht genau, und ist dann aber, war kommerziell nicht erfolgreich, hat da, glaube ich, als Näherin in New York gearbeitet. Aber die ist quasi, es ist wirklich eine deutsche Jazzpianistin, die dann auch so quasi im Erwachsenenalter in die USA migriert ist.
Ja.
Genau, ganz, ganz interessante Geschichte.
Ja, gibt es auch eine Live-Aufnahme, die ich gerade mal reingehört, wo sie dann auch so Ansagen macht und das ist wirklich ganz interessant. Also in so einem
New Yorker Jazzclub.
Ja, dann fängt an mit so einer Ansage, wie sie was über ihre Stücke erzählt und so. Also um es dem Publikum näher zu bringen und so. Ja, die Studioaufnahmen selber haben mir jetzt auch nicht so gut gefallen, weil klar, vergleicht man dann immer mit den Größen der Zeit und denkt so, ja gut, schon besser. So, aber auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, und natürlich auch ein historisches Kuriosum, Muss man natürlich sagen, eine deutsche Frau
zu der Zeit
genau, das ist natürlich sowas von Männer dominiert und es ist auch genau eigentlich, das ist wirklich ein historisches Kuriosum, dass da eine junge deutsche Frau in die USA migriert und wirklich Jazzpianistin wird. Natürlich noch ein Jazzmusiker, der dann später wichtig ist im Zusammenhang mit Cannonball Adderley, ein Österreicher, Joe Zawinul.
Ja.
Migriert auch als Erwachsener in die USA und ist dann ja auch für den großen Hit Mercy, Mercy, Mercy von Cannonball Adderley verantwortlich. Also auch Funk-Jazz-Vordenker und später Leiter der Gruppe Weather Report.
Ja.
Beziehungsweise er hätte wahrscheinlich gesagt Weather Report.
Ja.
Genau, aber Blue Note, genau. Wir haben wirklich einen ganz interessanten Mix. Genau, was ich sagen wollte mit den Indie-Labels, also Design, worauf sie Bock haben. Mal läuft es, mal nicht. Aber haben so ein bisschen, was man ja gerne so Elektro-Labels machen. Sie haben halt auch so eine eigene Ästhetik, sowohl im Sound, weil natürlich viel Rudy Vergelde, und diese Cover. Das schafft eine ästhetische Geschlossenheit.
Ja.
Das schafft
also Rudi van Gelder gilt als derjenige, der wirklich dafür verantwortlich ist, dass man halt das Klavier mal ordentlich hört auf Aufnahmen, auf Ensembleaufnahmen. Mhm. So. Also er hat da einen Weg gefunden, das Klavier so zu platzieren, dass es auch wirklich ausgeglichen klingt und irgendwie nicht in bestimmten Segmenten komplett verschwindet und so. Mhm. Und das ist deswegen, also ich glaube, das ist auch ein großes Vermächtnis von ihm, dass er wirklich es geschafft hat, so ausgewogene Studioalben zu produzieren, wo man wirklich alles hört in der Zeit. Ja.
Genau, und dann wirklich diese ganzen Klassiker. Natürlich machen sie Reissues. Ich glaube, das Label fängt auch, glaube ich, an damit so Sidney Bechet-Platten. Also wahrscheinlich die sich John Coltrane ausleihen wollte, dass sie die so re-releasen, ne?
Ja, also Anfang der 50er Jahre sind sie noch unentschlossen. Da überlegen sie auch noch, ob sie nicht vielleicht auch eher so diesen Oldtime mehr fördern wollen und so. Und das ist dann so eine Entwicklung, als sie so merken, so Jazz Messengers, nee, das kommt schon an und so.
Mhm.
Und verschreiben sich dann irgendwann voll und ganz dem Hardbop, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Aber anfangs ist es noch so, dass sie so eigentlich so einen Mix machen wollen mit Tradiertem und Neuem und so. Und da ein bisschen unentschlossen sind, wo sie eigentlich mehr investieren wollen.
Ja. Also das schafft natürlich heute kaum ein Label, weil man hat natürlich damals eine Platte aufgenommen, live, und im Prinzip, weil man ja nicht Multitrack aufgenommen hat, war quasi die Aufnahme schon die Abmischung.
Ja.
Ne? Also man hatte, was weiß ich, vielleicht zwei Spuren, vier glaube ich nicht, dann erst die vier Spuren kommen dann erst wirklich so Mitte der 60er. Das heißt, man hat quasi alles mikrofoniert, durch einen Mischpult im Prinzip direkt in die Mischung gemacht. Dann konnte man vielleicht noch ein bisschen rummastern oder sowas. Aber die haben wirklich dann im Wochentakt Alben rausgebracht, ne?
Ja.
Gefühlt, also nicht ganz, aber wirklich einfach ultra viele Releases. Und dann halt dieser interessante Mix aus so Kuriosem und super Poppigen. Also auch zum Beispiel diese Platte Kenny Burrell Midnight Blue, kennst du die?
Ja, ja.
Das ist natürlich auch so eine super... Für ein bisschen mehr als Jazz-Podcast, der auch von Nicht-Jazzer gehört wird, immer sagen, eine sehr gut hörbare Platte zum Beispiel.
Ja. Blues. Weil sind ja eigentlich Kenny Burrell-Platten sowieso.
Ja,
ich meine, es gibt, ich habe gestern gelesen, es gibt eigentlich keine Kenny Burrell-Platte, mit dem er selber oder die Kritiker zufrieden gewesen wären. Trotzdem ist es so, dass die halt einfach immer wahnsinnig gut und ausgewogen klingen.
Ja.
Man kann die wirklich wunderbar hören, finde ich auch.
Ja.
Ja. Und auch da haben wir wieder so einen sehr blues-orientierten Jazz.
Mit Bongos. So.
Ja. Ja. Genau. Auch da ist es, also man hat so ein bisschen das Gefühl, könnte Blue Note vielleicht so das Indie-Label gewesen sein, wo sich die Musiker so ein bisschen verstanden gefühlt haben und sich so in ihrem Bestreben, sich gegen den Mainstream dann doch zu stellen, zumindest so in ihrer eigenen Wahrnehmung, das vielleicht so ein bisschen mitgetragen hat. Also auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so, während es so im Bebop ja noch so ganz eine ganze Bewegung war, die sich so gegen den Mainstream stellen wollte, so, verlagert es sich im Hardbop auch in so Einzelkämpfe und so unterschiedliche Kämpfe, so wie zum Beispiel mal, also Miles hat ja irgendwie ganz eigenen Ansatz, was das angeht, also was seine Kritiker angeht, Coltrane auch, dass sich dann so verlagert in so eine spirituelle Erzählung, aber also auch Roland Kirk?
Der heißt, der hat sogar noch einen dritten Namen.
Roland Kirk, ja. Der ja auch so, genau, sehr stark in der Bürgerrechtsbewegung mit dran ist und so. Also das sind so einzelne Erzählungen, die sich halt so gegen irgendetwas anderes stellen und nicht mehr so einen Wir. Auch da erkenne ich das irgendwie, dass es der Hardpop das so mit vorantreibt. Und was ja vielleicht auch ein bisschen besser, leichter darzustellen ist, also wenn du vor allem Platten verkaufen möchtest. Also das passt so ein bisschen vielleicht zu Blue Note auch, dachte ich. Ja. Wobei Kirk jetzt nicht auf Blue Note veröffentlicht hat. Aber auch so, dass so Kommerzialisierungsdebatten,
ja,
also das gab es ja, wir hatten mal eine Folge, glaube ich, auch das schon mal besprochen mit dem Modern Jazz Quartett,
ja,
oder so. So, wo halt einzelne Musiker in diesem sich kommerziell orientierten Quartett sich nicht mehr so wohl gefühlt haben.
Ja.
So, weil sie haben das Gefühl, das richtet sich jetzt an so ein europäisches Mainstream-Publikum oder so. Dass dann aber auch trotzdem es zu so Liederwechseln kommt. Wir hatten das schon erwähnt bei den Jazz Messengers, so wo dann Art Blakey das übernimmt. Aber auch beim Modern Jazz Quartett verlagerte sich ja von Milt Jackson zu John Lewis.
Ja.
Hin. So, weil den Leuten halt so ein Gespür für das Kommerzielle irgendwie nachgesagt wird. Und das möchte man dann irgendwie dann schon auch mitnehmen. Und da hat man natürlich auch Interesse dran.
Ja.
Also es gibt einen Kommerzialisierungsanspruch im Hardbop, der vorher eher so, der nicht so deutlich wurde zumindest.
Ja, ist.
Und Blue Note fängt es trotzdem ein, dass halt ja irgendwie so ein bisschen Indie-mäßig dasteht.
Genau, ja, ja, es ist auch irgendwie genial. Ich glaube, es ist aber, man muss schon sagen, der Hardbop, obwohl der quasi für uns heute wichtiger ist als so der Cool Jazz, der so halb parallel ein bisschen früher stattfindet, ist der Hardbop in der Zeit kommerziell nicht so erfolgreich wie der Cool Jazz, ne?
Ja.
Aber trotzdem irgendwie ja doch, ne? Also das sind schon Sachen, die sich gut verkauft haben, wahrscheinlich. Also
ja,
Jazz Messengers Platten und so.
Ja, und ich glaube, Horace Silver schießt dann mit Song for My Father auch wirklich den Vogel ab.
Ja, dann natürlich Herbie, ne? Mit Empyrean und Islands und richtige genau. Hits.
Da wird richtig Kasse gemacht. Das ist aber natürlich erst in den 60ern so.
Genau.
Also es wird so, in den 50ern wird denen so oft so nachgesagt, sag mal, wo wollt ihr eigentlich hin mit dem ganzen Kram? So.
Ja.
Und in den 60ern geht es so ein bisschen auf einmal. So. Da wird auf einmal Kasse gemacht.
Ja.
Es gibt auch ein neues, und das ist vielleicht auch, was so diese Exzentrik-These so ein bisschen stärkt, ein neues Jazz-Instrument, nämlich
die E-Gitarre?
Ja, auch. Die Gitarre wird verstärkt natürlich. Ja. Auf einmal hast du da so ein bisschen das, unterstreicht deine These, dass alles so ein bisschen lauter wird.
Ja.
Wir haben da die Möglichkeit, dem Backbeat auch was entgegenzubieten, aber vor allem auch die Hammond-Orgel.
Ah ja, Jimmy Smith.
Ja, genau.
Müssen wir natürlich auch kurz sagen, Jimmy Smith, die Hammond B3, ja, eigentlich ein Instrument, was von der Firma Hammond gebaut wurde, um so in der Kirche halt so, also die Kirchenorgel zu ersetzen, weil du natürlich muss ich vorstellen, USA, riesiges Land, überall steht irgendwie so eine Holzkirche rum in jedem Dorf und da über jetzt eine Pfeifenorgel, schwierig, so ein Harmonium hat auch seine Grenzen, ne? Deswegen so eine Hammond B3, ganz wichtig für den Gospel-Sound und jetzt kommt Jimmy Smith und ist eigentlich der, also fast konkurrenzlos der Jazz-Organist, ne?
Er ist der Erste.
Ja.
Also er ist einfach der Erste. Es gibt wirklich keinen anderen. Und der kann halt einfach richtig laut machen.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen.
Ja.
Auf einmal wird es wirklich richtig laut. Und ich glaube, am Anfang ist Blue Note auch die ersten, glaube ich, zwei Alben, ist Blue Note komplett überfordert mit der Produktion dieser Platten. Die sind auch nicht so gut.
Mhm.
Und ich glaube, ab dem dritten Album fangen sie es dann auch gut ein.
So. Ja, wirklich ganz tolle Musik, weil es da natürlich auch jetzt sich so etabliert, das Orgeltrio. Ohne Bass, aber mit Gitarre.
Genau.
Sehr gut, Jimmy Smith. Ja, hast du noch was, irgendwie so Talking Points oder was wir machen könnten, um das da rauszugehen, mal so ein bisschen jetzt dann doch das Ende vom Hardbop und wo der Hardbop so hingeht?
Ich würde vielleicht noch mal kurz die Frage stellen, weil das Jahr 59 wichtig ist für den Jazz.
Ja.
Also ändert das Jahr 59 schon grundlegend was am Hardbop oder beschreibt es nur perfekt die im Hardbop angelegten Möglichkeiten? Also wir haben im Jahr 59 ja Veröffentlichungen wie zum Beispiel Miles Davis, K.O.B., Is It Better Than K.O.B., Kind of Blue.
Ja.
Oder Giant Steps, ne?
Coltrane. Ist es 59? Wir haben auf jeden Fall
59 aufgenommen, haben, 60 glaube ich erschienen.
Mingus Aoum haben wir.
Ja.
Wir haben,
dann haben wir
Time Out.
In the Shape of Jazz to Come. Genau, Dave Brubeck ist zwar Westküste, aber trotzdem muss genannt werden in diesem Zusammenhang.
Genau. Und Giant Steps, kommt natürlich, recorded Mai, Dezember 59. 1959, das ist einfach das Jahr, da ist der Jazz voll da und da gibt es halt auch Cool Jazz, Hard Bop, erste Free Jazz Experimente.
Model Jazz.
Ja, es gibt.
Aber wobei ist der Model Jazz, wir hatten es vorhin gesagt, so einfach eine längere Passagen, also über Akkordwechsel, wo es halt möglich ist, als gleiche Tonmaterial zu benutzen. Das ist doch schon relativ nah im Hardbop, was dann Miles Davis sagt, ja, wir müssen überhaupt gar keine Harmoniewechsel mehr gewährleisten. Ja. Wir können doch einfach auf der Harmonie bleiben. Das Tonmaterial bleibt dasselbe. Also ist ja eigentlich schon angelegt im Hardbop.
Ja.
So.
so gesehen muss man auch ein bisschen sagen, ist der Modal Jazz auf Kind of Blue. Wir machen sicherlich irgendwann nochmal in ein paar Jahren eine exklusive Kind of Blue-Folge, weil man natürlich da auch tagelang über dieses Album reden kann. So wie der Modal Jazz auf Kind of Blue einem verkauft wird, ist er auch so ein bisschen eine Platzpatrone. Weil wir haben halt dieses Stück So What, wo einfach wirklich zwei Akkorde wechseln. Einer lang, einer kurz. Und natürlich dieses letzte Stück, Flamenco Sketches heißt das, ne?
Ja.
Wo wirklich modal improvisiert wird, aber allerdings in so einer balladesken Ästhetik. Der Rest des Albums sind Blues-Kompositionen, ne? Ja. Freddy Freeloader, All Blues, Blue and Green, genau. Natürlich eine Ballade, die aber sehr, sehr viele Akkorde hat. Da können wir überhaupt nicht von modalem Jazz reden, sondern was, wo K.O.B. genial ist, ist halt in diesem Sound und so, ja.
Und im zweiten Miles Davis Quintett changiert er ja eigentlich zwischen den bestehenden Stilen von,
genau.
Also Hardbop sowieso, Free und Modal, das genau. Ist ja alles da drin, genau. Und auch eigentlich angelegt im Hardbop. Coltrane, ja gut, da haben wir mal kurz, er schwert die Harmonik wieder kurzzeitig mit seinen paar Coltrane Changes Komposition. Aber das ist ja nicht so, dass die ganzen Platten so wären. Ne? Das sind dann immer so pro Platte so zwei Stücke oder so.
Genau.
So als Gegenentwurf zum Zeitgeist hat man so ein bisschen das Gefühl. Und dann geht es ja auch wieder in die Richtung.
Ja.
Also. Und ja, an der Westküste mit Dave Brubeck, du hattest es genannt, hat man so ein bisschen das Gefühl, da wird so die neu gewonnene Freiheit in den Rhythmen so umarmt.
Genau, muss man sagen. Wobei ich da auch ganz wichtig finde, Max Roach, Clifford Brown, haben wir schon vorhin genannt. Es gibt ja von Max Roach ein Album von 1957, das heißt Jazz in 3/4 Time. Also er hat ein ganzes Album gemacht, nur mit Jazzwalzern.
Wirklich? Von wem?
Max Roach.
Von Max Roach, okay.
Ja. Und das ist insofern interessant, weil das im Prinzip Max Roach sich das so ein bisschen ausgedacht hat, dass man jetzt auch einen Jazzwalzer spielen kann.
Ah, ja, okay.
Also wahrscheinlich gibt es auch Jazzwalzer vorher und so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Bill Evans. Das Prinzip Bill Evans beruht ja im Prinzip nur auf Walzern, auf Jazzwalzern. Also Waltz for Debbie und Alice in Wonderland, also ein Stück, was Bill Evans gerne gespielt hat. Kommt alles, das ist so vielleicht so genau mal in.
Aber es gibt doch Standards, die in drei sind, oder also so auch aus dem Great American Songbook, aus dem Musical-Hintergrund. Hier geht das noch.
Ja, Someday My Prince Will Come. Ja, müsste man mal gucken, von wann das ist.
Ist das nicht hier aus...
Ja, das ist aus Schneewittchen. Aus Schneewittchen, genau.
Ja.
Nur die Frage ist, wann hat Miles Davis das aufgenommen? Und zwar erst 61.
Achso, und davor war das gar kein Standard?
Ich glaube, das hat Miles Davis zum ersten Mal aufgenommen, 1961.
Ah, okay.
Genau, aber das heißt, genau, das ist alles passiert in den Jahren, so diese rhythmische Befreiung. Und ich werde auch ein bisschen melancholisch, wie der hyperkorrigierende Rheinländer sagt, wenn ich an diese Jahre denke, weil es ist so, Jazz steht da im Saft und dann geht's dann bergab.
Ja, genau, also nochmal zu 59, ich finde, 59 ist ein wichtiges Jahr für Jazz-Veröffentlichungen.
Ja.
Aber ich finde eigentlich nicht, dass ab 59 sich grundlegend was ändern
würde
der Herangehensweise, wie Jazz gespielt wird. So, das finde ich nicht.
Ja, ist richtig. Aber wir wissen halt, Elvis steht in den Startlöchern, die Beatles stehen in den Startlöchern und diese ganze grässliche Lärmmusik wird uns den schönen Jazz kaputt machen in den nächsten Jahren.
Ja.
Und es wird die Fusion-Musik kommen, die Free-Jazz-Musik und diese Zeit, Mitte 50er bis Mitte 60er, da haben wir alles gleichzeitig. Da haben wir Mingus mit so ein bisschen Experimental-Jazz. Wir haben Oscar Peterson mit einem super mainstreamigen Sound. Bill Evans mit so einem coolen, modalen, was weiß ich, was das für ein Jazz ist. Wir haben die Jazz Messengers mit diesem Hardbop und so, es ist einfach, da ist alles da.
Ja,
ja,
genau.
Und ja, übrigens auch interessant, Wynton Marsalis ist ja auch ein Protagonist, der dann später bei den Jazz Messengers gespielt hat, also viel später, ich glaube in den 80ern.
Ja.
Und irgendwie passt das auch, dass Wynton Marsalis ist ja also einer der Young Lions und ist ja quasi jemand, der angetreten ist, in den 80er Jahren wieder quasi die komplette Fusion-Entwicklung zu negieren.
Ja, ja.
Und den
er wollte eigentlich zurück.
Also
er wollte zurück.
Ja,
was man ja so ein bisschen nachvollziehen kann. Also also man kann es ja irgendwie verstehen, dass er dem so hinterher weint.
Ja.
Er hatte was, wie soll man sagen, Radikales.
Ja, also aber radikal-konservativ. Ja.
Er war radikal-konservativ.
Ja, genau.
Ja, also und hat ja auch dann andere Leute fertig gemacht,
also,
wenn sie sich auch in ihren musikalischen Bestreben ausprobiert haben und so.
Ja.
Also, genau, aber wir haben dann noch Ende der 60er Jahre kokettiert ja auch da John Coltrane zum Beispiel ja nochmal so ein bisschen mit diesem spirituellen Vibe in den 68ern. Also der kann dann halt so auf Hippie-Festivals spielen und so. Also da gibt es dann nochmal so einen Bezug zu der aktuell eigentlich angesagten Popkultur, so den Jazz dann nochmal so ein bisschen kurz nehmen kann. Aber dann muss man wirklich sagen, ist es eigentlich vorbei. Und dann bietet sich der Jazz ja tatsächlich wirklich direkt an der Popkultur an. Wenn man das jetzt mal so
genau.
Wynton Marsalis-mäßig ausdrücken darf. Weil dann fängt es eigentlich wirklich an, dass man Jazz eigentlich, man möchte eigentlich den Jazz eingemeinden auf die großen Bühnen bringen. Man möchte eigentlich auch rocken.
Genau.
Genau. Also ja, da verliert er so ein bisschen eigentlich, wenn man es mal hart ausdrücken will, so ein bisschen an Identität. So.
Ja, genau. Wer auch ja so ein Jazzer ist, der viel auf so Hippie-Festivals spielt, wie heißt denn der Saxophonist, der dann später auch bei ECM veröffentlicht hat, wo Keith Jarrett spielt? Hier,
wo Keith Jarrett gespielt hat.
Sunflower heißt da so ein populäres Album.
Wie heißt der denn nochmal?
Ja, wie heißt denn der nochmal? Charles Lloyd.
Charles Lloyd, genau.
Genau. Ja, und dann ist ja genau dieses Problem. Der Jazz will rocken. Miles Davis macht Bitches Brew und so. Alles tolle Sachen. Ich freue mich jetzt auch schon auf die Fusion-Folge, weil ich liebe natürlich auch Fusion-Musik. Aber trotzdem. Ja,
Bitches Brew ist ja auch wirklich super.
Es ist aber natürlich, ich bin auch großer Weather Report-Fan im Gegensatz zu dir und Return to Forever-Fan. Aber trotzdem, es ist wirklich dieser ganz besondere Zauber dieses Peak Blue Note Ages der Hardbop-Zeit und so.
Ja.
Wo man das Gefühl hat, da steht so eine, keine Ahnung, so wie der Hochbarock von Johann Sebastian Bach, da steht diese Musik einfach so in ihrem Saft, in ihrer perfekten Entwicklung und alles, was danach in dem Idiom spielen möchte, erreicht es nicht.
Ja.
Ne?
Genau.
Also wirklich, ja. Ich erwische mich auch leider selber dabei, wie ich komme in so ein Alter, wo ich dann zu so einem Jazz-Onkel werde und einfach sage, wie toll ich das finde. Aber es geht mir wirklich so.
Ja, ich habe gerade irgendwie Verständnis für Wynton Marsalis geäußert, nachdem
der. Ja, komisch. Wenn das dein 25-jähriges Ich gehört hätte, wärst du mich auch stark irritiert gewesen, ja.
Ja, aber jetzt, wo wir so 2 Stunden über Hardpop geredet haben, dachte ich so, irgendwie kann man ihn verstehen.
Ja, es ist leider wirklich so. Es ist einfach diese Aufnahmen, dieser Sound, diese Spielweise, das ist einfach magisch.
Ja. Also, Felix, ich habe den Hardbop nach wie vor sehr lieb.
Ja.
Diese Folge hat mich nochmal darauf hingewiesen, das ist die beste Musik, die es je gab.
Ja. Geil, wir sind jetzt sind wir so richtige Jazz-Onkel, gell? Wirklich genial. Also,
und ich akzeptiere eigentlich keinerlei andere Musik mehr.
Ja.
Alles muss sich mit dem Hardbop messen lassen. Ja. Sorry, Leute.
Ja, ist wirklich so. Und ich glaube aber auch, wir haben ja auch so ein bisschen probiert, der strenge Hardbop, ne, das heißt der mit dem lauten Schlagzeug und den bluesigen Kompositionen und den anderen Rhythmen. Aber es ist selbst irgendwie strahlt der Hardbop ja auch auf alles andere drumrum ab. Also.
Ja, das auch, genau. Und das ist ja das Geile am Hardbop, es ist, diese Szene-Codes sind nicht so eng gefasst.
Ja.
Also du hast halt so viele Möglichkeiten. Also ich hab's schon gesagt, man darf kommerziell sein, man darf trotzdem individualistisch sein.
Ja.
Man darf bestimmte Beats spielen in bestimmten Tempi, man darf schneller, man darf langsamer, man darf Backbeat, man darf Swing.
Ja.
Also es ist alles möglich, alles ist eingemeindet in diese wundervolle Musik. Und das macht es, finde ich, den Hardbop wirklich sehr lovable. Also das muss man wirklich sagen. Und für jeder Mann eigentlich verfügbar. Und dadurch wirklich die beste Musik, die je erfunden wurde.
Ja.
Danke.
Ja, und der Hardbop ist nämlich auch irgendwie inklusiv, müsste man sagen, was uns als Gesamtschüler natürlich gut gefällt.
Ja,
der ist richtig. Also weil man sagen kann, es ist nicht so, dass man da nur mitspielen darf, wenn man irgendwie ein Hardbopper ist, ein purer Hardbopper. Sondern Keith Jarrett darf da mitspielen. Bill Evans darf auf Kind of Blue mitspielen. Der freakige Wayne Shorter darf bei den Jazz Messengers mitspielen und so.
Wurden auch von Blue Note auf einmal wieder Charaktere gefördert, die auch im Bebop keinen Stich gesehen haben. Ich glaube, Kenny Dorham gehört ein bisschen dazu.
Ja.
Aber also so Leute, die auch einfach nicht so schnell spielen konnten im Hardbop auch wieder zeigen, was sie können.
Ja, absolut.
Also du sagst es absolut richtig. Es ist ein viel inklusiverer Sport als der Bebop.
Ja. Genau, ja. Weil es gibt eine totale Offenheit, finde ich. Und die hört man auch in der Musik.
Ja.
Genau.
Deswegen hört euch all die Platten an, den Blue Note Katalog einfach mal durchjagen.
Ja.
Blue Note Playlist einfach mal.
Ja, Best of Blue Note. Da kann man einfach wirklich, also Hardbop ist, muss man auch sagen, gibt's auch im Streamingdienst einfach mal eingeben. Da findet man dann schöne Startpunkte. Und genau, der Hardbop, das ist halt genau. Das ist einfach, das ist so das ist der Jazz, der onkelige Jazz, wenn man an Jazz denkt. Ne? Für alle, die hier das einfach nur zum Einschlafen hören, weil sie uns so gerne brabbeln.
Ist es so? Aber ist nicht der onkelige, also ich kenne ja noch den onkeligen Jazz aus meiner Zeit, was war ja dieser Oldtime, da gab es
so,
ja die No-Down okay. Jazz Wizards und so in Hamburg.
Ja, ja, okay. Na, gut, okay.
Abi Hübner.
Und das, ist auch, die das ist auch onkeliger Jazz, ja. Aber so irgendwie der Hardbop, das ist der Jazz. Ja. Und das ist auch der, übrigens, das ist ja auch der Jazz, den die Vinylfreaks hören, wenn sie irgendwie
ja, ihre neue... Ja, das ist so ein bisschen der kluge Jazz. Ja. Das sind so für Leute, die so ein bisschen auch mal 2 Stunden Podcast damit füllen ja, wollen oder
ja,
so. Also
das
ist so ein bisschen der interessante, intellektuell angehauchte Jazz.
Genau, und dann legt man nämlich die Blue Train auf, als wenn man seine neuen Boxen einhören will, sagt, ach, guck mal, das ist ja ganz toll. Hier, wie das klingt und das Becken und
Genau, man hat auch so man hat so Schwarz-Weiß-Bilder von Coltrane an der Wand hängen.
Ja, oder
so,
ne? Also, der Genießer-Jazz.
Ja, die sind natürlich gerahmt.
Ja, natürlich. Ganz,
ein gerahmter Coltrane.
Ja, natürlich. Rum. Wunderbar. Ja. Ganz. Von Blue Note gibt es übrigens auch gute Compilations immer, ne? Gibt auch gibt auch von Blue Note so Blue Note Plays the Beatles und so Krams.
Stimmt, richtig, ja. Das haben sie dann auch irgendwann gemacht.
Ja, es ist also, genau, da gibt es wirklich viel zu holen.
Ja, wegen Blue Note sollte man eigentlich anfangen zu rauchen auch.
Ja, natürlich.
Schöne Bilder, wo die Protagonisten rauchen und so. Also deswegen fangt das Rauchen an.
Ja.
Mit dieser Musik.
Ja.
Es ist sehr gesund.
Sehr, sehr gut. Okay, dann machen wir mal Deckel drauf. Mal wieder eine monothematische Folge. Nächstes Mal gibt es wieder neue Themen. Und da würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
Genau. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.